dass die Veränderungen im Hirn der Väter sehr ähnlich zu denen waren wie bei Müttern.
Stirbt der Hauptvater, was angesichts des kriegerischen Lebens der Achill nicht unwahrscheinlich ist, kann das Kind noch auf eine Reihe weiterer Beschützer zählen.
Sondern es ist wieder so, okay, der Vater liefert knapp über Minimum und dann heißt es direkt, Mensch, wir haben sie gefunden, die weltbesten Väter.
Und heute kannst du dir das Baby als Vater auf die Brust binden, damit einkaufen gehen und niemand wird sich mehr wundern, Gott sei Dank.
Die konnten auch zeigen, dass die Einstellung gegenüber der Frau dann deutlich positiver war als gegenüber dem Mann. Also man hatte ein besseres Bild von der Frau.
Dann geh doch hin und nimm deinen Vater in den Arm, jedes Mal.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Nein, war ein Spaß.
Was war der Spaß?
So, meine Damen, dass ich mich anhöre wie ein Kirmesmoderator. Ach so. Ich sag mal frei heraus, guten Morgen, Leon.
Moin, moin, alles fit?
Eine Woche später, letzte Woche Väter Teil 1, heute Teil 2. Hat sich was verändert in der Zwischenzeit?
Ich habe hier sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, die Micky Beisenherz harsch angingen und ich dann als Psychologe, der hätte eingreifen sollen bei der Geschichte, dass er seine Tochter irgendwie im Zimmer sitzen lässt, wenn die da rumschmollt. Für mich eigentlich das Krasseste war ja eine Kindheitspädagogin, wie sie sich nennt, die sagt, Kinder manipulieren nicht, sie wenden keine Psychotricks an, schon gar nicht mit 5 Jahren. Fand ich ziemlich heftig. Dann wurde hier von Traumata gesprochen, die sowas auslösen kann, wenn man das Kind da mal allein im Zimmer sitzen lässt. Und ich dachte so, hoppla, Helikopterelternalarm oder wie hast du das interpretiert?
Ich habe das so interpretiert, dass es ein Thema ist, was viele aufregt, wo viele natürlich auch denken, dass sie Spezialisten sind. Das siehst du allein schon daran, wenn die Kinder der Eltern selber Kinder kriegen, denken natürlich die Eltern, ja, hier, wir sind ja die Spezialisten. Ja. Die Kinder wollen es aber ganz anders machen, haben da andere Ansätze und werden das auch schon irgendwie hinkriegen. Aber das ist so ähnlich, als wenn du hier sagen würdest, ich habe eine Erkältung, was hilft? Da könnten wir auch sicher sein, dass 300 oder 500, nee, 1000 Zuschriften kommen und alle haben das todsichere Rezept mit Nelken und Zwiebeln in Zitronensaft. Und dann bist du am nächsten Tag wieder gesund. Tja, da scheint jeder Spezialist zu sein. Und ich war nur etwas verzweifelt, als ich darüber nachgedacht habe, wie soll das Kind denn sonst rausfinden, dass jetzt Schlafenszeit ist, wenn man nicht sagt, geh mal ins Bett.
Ich war da nicht so offen, um jetzt zu sagen, da gibt es dann 1000 Rezepte. Na klar, die gibt's immer und so weiter. Aber ich dachte jetzt mal, Moment mal, dass ein Kind da mal schmollend im Zimmer sitzen gelassen wird und jetzt nicht direkt hingelaufen und getröstet oder so. Also das habe ich mehrfach erlebt und ich würde sagen, mir geht es soweit ganz gut. Und dass man das nicht machen darf, da hört es dann aber für mich irgendwann auf.
Das kann man doch sicher machen, ohne dass das Kind später Geiseln nimmt und so, ne?
Zumindest aus meiner Beobachtung schon. Ich muss dir aber noch was erzählen und nach dem Ekelfinger letzte Woche wäre ich fertig mit dem Thema und wir müssen uns eben demnächst mal um Ekel kümmern hier als Gefühl. Aber so ganz lässt mich das nicht los und du weißt, ich bin ein selbstkritischer Mensch und so seit 5, 6, 7 Wochen haftet mir hier in der WG so der subtil und auch weniger subtil wiederholte Vorwurf an, es würde komisch bei mir riechen. Ja, du weißt, wir wohnen ja auf quasi 3 Etagen und die oberste Etage ist mein Reich. Und wenn hier jemand hochkam, dann hieß es, also von meinem Bruder zum Beispiel, es würde stinken wie im Altenheim. Nichts gegen Altenheim, aber du hast einen Geruch in der Nase.
Das geht doch schon wieder gegen mich.
Ja, andere meinen so, hey, ist deine Waschmaschine abgerissen, schimmelt da irgendwas in deinem Bad? Dann schämte man sich auch immer so, weil es kam explizit aus dem Badezimmer und du weißt ja, wie ich Probleme mit diesen Themen habe. Und wenn dann jemand da reinging, dachte ich schon mal, wie soll ich jetzt erklären, dass da irgendwie irgendwas mit dem Rohr nicht stimmt, es riecht so komisch, keine Ahnung. So und wie gesagt, als selbstkritischer Mensch, das liegt an mir, erstmal Deo gewechselt, alles nochmal durchgewaschen, ne, an Klamotten. Ja. Viel mehr geduscht als sonst. Noch mehr. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das hier dramaturgisch richtig aufbaue, weil diese gesamte Geschichte ist so absurd, dass ich sie noch nicht wirklich verarbeitet habe. In diesem besagten Badezimmer steht ein ganz normales WC, angeschlossen an die Wand.
Also so als Spoiler schon mal, es gibt eine Lösung.
Es gibt eine Lösung.
Gut,
es gibt
alle
eine
gut.
Unvorstellbare Lösung für diese Geschichte.
Ja, wir sind gespannt.
Also steht dieses WC bei mir an der Wand und das ist zugegeben ziemlich hässlich. Das ist hier von den Vorbesitzern noch, nichts gegen die, aber das ist ewig nicht renoviert. Und Badezimmer musst du ja gefühlt alle 15 Jahre, musst du die ja machen.
Ja.
So, jetzt steht da dieses Klo und dann habe ich mir ein neues bestellt im Internet und dachte, das muss ich tauschen und habe dann dieses neue Klo hier schon aufgebaut und alles und bin jetzt nicht ganz firm, wie man sowas an der Wand anschließt. Deswegen warte ich auf den Klempner. Du weißt, gute Handwerker unmöglich zu kriegen, also dauert das ewig. Und jetzt steht also dieses andere fertige Klo da mitten im Raum, offenbar nicht angeschlossen. Es steht auch einfach quasi frei im Raum, ne?
Und ja.
Und jetzt komme ich dann quasi in dieses Badezimmer rein und ich, also durch mehr so ein Zufall, weil ich jetzt den nächsten Klempner da habe, gucke ich nochmal nach, wie dieses Klo dann vermutlich angeschlossen wird, mache diese Klobrille hoch und sehe plötzlich, dass irgendwer dieses Klo benutzt hat. So, ja, also. Ei. Das heißt, seit Wochen steht ein benutztes Klo bei mir. Das hat ja unten so einen Siphon. Ne? Siphon, wissen wir alle, ist dieses U-förmige System in Rohren, wo dann quasi sich Flüssigkeit sammelt, nicht direkt weiterfließt und dadurch im Grunde ein Abschnitt zum anderen Rohr zu ist, gegen Gerüche. Das Verhängnisvolle an der ganzen Geschichte, weil dort da drin schwamm jetzt alles. Und ich habe mich gefragt, wie läuft das ab? Du kommst hier hin zu mir. Es kommt ja hier kaum jemand hin. Also ich könnte die Leute, die hier waren, an einer Hand abzählen. Aus der WG war es angeblich keiner.
Ja, die ist angeblich, ist auch schon wieder schön.
Dann fragst du danach, kann ich hier mal kurz aufs Klo? Und ich sage, ja klar, hier ist mein Badezimmer. Gehst du in dieses Badezimmer rein, benutzt die Toilette und merkst plötzlich, als du abziehen möchtest, das geht nicht. Und wenn du dann einen weiteren Blick dem Ganzen widmest, wirst du feststellen, dieses Klo steht mitten im Raum. Und dann merkst du, da steht noch ein zweites Klo. Und spätestens dann würdest du doch irgendwas tun und nicht einfach rausgehen, oder nicht?
Ja, die Menschen, ich will mich da nicht ausschließen, machen oft so in ihrer Abgelenktheit abstruseste Sachen.
Ja, aber
man kriegt ja auch einen normalen Schokostecker in so eine Mini-Klinkenbuchse, wenn man nur genug Gewalt anwendet. Ich bin einfach froh bei dieser Geschichte. Erstens, dass es eine Lösung gab. Zweitens, dass es nicht aus dir kam, sozusagen.
Ja, das war ich auch sehr froh, bis ich es wegmachen musste.
Und drittens möchte ich allen HörerInnen versichern, dass es hier jetzt nicht immer mit so Ekelgeschichten losgeht.
Nein, das war die letzte. Aber ich fand, die hatte auch, wie gesagt, aus sich heraus so eine gewisse Spannung, weil sie auch mein Leben in den letzten Wochen dominiert hat, ohne dass ich es wusste.
Ja, zur Entlastung des Übeltäters möchte ich sagen, ich war, glaube ich, 25 Jahre lang jedes Jahr auf dieser Bootsmesse in Düsseldorf, die auch in diesem Jahr wieder ausfällt.
Oh nein.
So, und da stehen ja überall diese Boote rum und klar sind die nicht angeschlossen, man muss, kann sie sehen und anfassen, aber die Toiletten auf den Booten sind natürlich dreimal nicht angeschlossen. Und jedes Jahr, weiß ich von allen Ausstellern, gibt es den einen oder anderen, der denkt, ui, Toilette, ich muss ja.
Scheint ein Ding zu sein. Mir haben auch Leute danach geschrieben bei Insta, dass ist so Baumärkten durchaus passiert. IKEA arbeitete jemand und meinte, die Vorstellungsräume dort wären auch sehr beliebt. Aber also ganz ehrlich, also dass man manchmal so einen umnebelten Moment hat, okay, aber was heißt hier passiert einfach? Du sitzt doch nicht im IKEA und denkst dir, boah, jetzt ich muss dringend auf Klo. Ach, wie praktisch. Hier ist ja ein ganzes Badezimmer.
Tja, es gibt wahrscheinlich irgend so ein Buch über solche Dinge, die eigentlich für unmöglich gehalten wurden, aber trotzdem passieren.
Das muss da rein.
Nicht umsonst steht ja an so Abgründen auch teilweise ein Schild, bitte hier nicht runterspringen und so. Oder die Tür, was habe ich denn letztens noch gehört? Warte, das passt ganz gut dazu. Natürlich in der Ukraine, Entschuldigung, Vorurteil, ich weiß, aber wir lassen es mal stehen, ist eine Frau nach der Landung des Fliegers aus dem Notausgang raus und hat so versucht, über den Flügel runterzukommen. Und ich bin sicher, an dieser Notausgangstür steht auch nicht öffnen.
Wahrscheinlich, wobei auf den Flügeln ja dann draufsteht, wo man lang gehen soll. Das sehe ich immer ganz interessiert aus dem Fenster. Ja, wenn man im Flugzeug sitzt und sich so denkt, okay, jetzt in dieser Paniksituation dann gleich alle raus auf den Flügel und dann ist da mit so kleinen Pfeilen erklärt, wo man lang gehen muss. Da frage ich mich immer, das wird doch nicht klappen.
Ja, aber so als normal denkender Mensch kommst du doch nicht da drauf, nach der Landung die Notausstiegstür zu öffnen und über die Flügel ins Flughafengebäude zu kommen.
Normal denkende Menschen, habe ich auch gedacht, wären die Einzigen, die mich hier besuchen, aber es scheint nicht der Fall.
Auf jeden Fall ist die Sache aufgeklärt und ich bin echt froh. Ich wollte schon auf deine Pubertät schieben. Also, weil da riecht man ja auch ein bisschen anders.
Nee, diesmal nicht. Also es ist geklärt und ich würde auch sagen, wir machen, wie du richtig vorgeschlagen hast, hinter die Ekel-Stories jetzt mal einen Haken. Wir sind sehr dankbar, dass Readly wieder dabei ist und diese Folge heute als unser Werbepartner möglich macht. Readly haben wir euch hier schon mal vorgestellt, für alle, die es noch gar nicht kennen. Ich möchte es extrem empfehlen. Wir nutzen das selber für unsere Recherchen hier mit meinem kleinen Team mittlerweile. Weil, was bekommt man? Man bekommt tausende Zeitungen, Magazine, die man unbegrenzt lesen kann in einer App und das zu einem Preis, wo man sonst gefühlt vielleicht noch nicht mal eine Zeitung für bekommt und hat vor allem die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde immer, bei Zeitungsabos ist das so das Problem, dass man dann irgendwie für 2 Jahre gefühlt gebunden ist. Und bei Readly geht es 9,99 € im Monat jederzeit zu kündigen und es gibt auch keine zusätzlichen Kosten. Man bekommt mehr als 5000 Magazine weltweit.
Ja, das ist ja Hammer. Vor allen Dingen, es gibt ja Familienaccounts, bis zu 5 Profile unter diesem Abo. Herunterladen, offline lesen. Wie du schon sagtest, über 5000 Magazine weltweit und aber eben auch Zugriff auf die Archive. Psychologie heute von vor 2 Jahren, National Geographic. Dann sind mittlerweile auch Tageszeitungen da. Jetzt ganz neu dazugekommen ist Bild, was immer man davon hält, aber die Welt, die BZ, Berliner Zeitung ist dabei und. Also wirklich auch zu jedem Thema was dabei. Das ist der Rolling Stone Magazine ist dabei.
Genau, also diese Liste ist echt ellenlang. Time Magazine, Gehirn und Geist von Spektrum finde ich persönlich richtig gut. Und setzt euch mal in der Familie zusammen und guckt mal, wer hat welches Zeitungsabo, welches Zeitschriftenabo. Und dann tut man sich mit seinem 5er-Account, also bis zu 5 Profile gehen ja im Familienaccount zusammen und kann plötzlich eigentlich all diese Abos kündigen und hierüber lesen. So, und wenn man jetzt nochmal dran denkt, dass nicht gedruckt wird, sondern im Prinzip sogar digital gelesen wird, ist das auch aus Umweltsicht, finde ich, nochmal ein Pluspunkt. Das ist ja auch immer eine Geschmackssache, aber ich finde einfach so als Familienaccount zu sagen, 9,99 € im Monat ist der Hammer.
Ja, total. Ich bin sicher, wenn du mal schaust in der Familie, dass du jetzt insgesamt wesentlich mehr Geld ausgibst als diese 9,99 € im Monat für über 5000 Magazine für die ganze Familie.
So. Und natürlich haben wir für euch wieder was rausgeschlagen. Und zwar bekommt ihr die ersten 2 Monate statt für 9,99 € für nur 1,99 €. Das Ganze ist ein Test, dann kann man einfach wieder aussteigen.
2 Monate für 1,99 €, muss man sich mal überlegen, Wahnsinn, ist de.readly, also readly.com/betreutes-fühlen. de.readly.com/betreutes-fühlen.
Packen wir für euch auch nochmal die Podcast-Description. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr darüber euch ein Readly-Abo besorgt, um mal reinzugucken und danken herzlich, dass Readly diese Woche die Folge möglich macht.
Ja, können wir dringend empfehlen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, das passt wieder zu dem, was du eben gesagt hast, dass es Erziehungstipps gab, dass unser Thema verwechselt wurde. Es ging nicht um Kindererziehung. Es ging sowieso nicht um Kinder. Dann haben einige geschrieben, ja, warum sprecht ihr über die Väter? Was ist mit den Müttern? Die kommen doch viel zu kurz. Da kann man auch nur sagen, das ist so ähnlich wie deine Geschichte, wenn über dieser Folge steht, dass es um Väter geht, dann geht es halt um Väter und nicht um die anderen Beteiligten der Familie.
Also wir nageln hier thematisch nochmal fest, dass es um Väter geht und wollen ja heute im zweiten Teil, glaube ich, ein bisschen tiefer in die Beziehung zum Vater, zu unseren Vätern einsteigen. Gar nicht jetzt auf uns beide nur bezogen, sondern eher auch mal größer gedacht, weil wir haben doch vielleicht alle bestimmte Themen, die wir mit unseren Vätern nicht ausgeräumt haben, die wir nicht geklärt haben. Wir fragen uns vielleicht, wie ist das Verhältnis? Wir fragen uns vielleicht aber auch, wie sehr hat das bestehende Verhältnis oder vielleicht das frühere Verhältnis unser heutiges Leben noch im Griff, ne? Also wo wirkt unser Vater, selbst wenn wir jetzt erwachsen sind und vielleicht nicht mehr so im engen Kontakt sind, noch in unser Leben rein? Und ich fände eigentlich auch ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, das betrifft viele und vielleicht selbst diejenigen, die denken, nee, es läuft doch eigentlich ganz okay, dass wir uns nochmal fragen, wie kann ich mit meinem Vater wirklich Frieden schließen, wenn er nicht da war, nicht da ist, wenn er nicht das geliefert hat, was man vielleicht erwartet hätte, wenn er vielleicht auch schon gestorben ist. Und aber auch sonst, ne? Wenn ich sage, ich habe eigentlich ein ganz okayes Verhältnis, aber vielleicht geht da mehr. Ich finde, das sollten wir heute mal beleuchten, weil wir werden sehen, wie wichtig Väter in unserem Leben sind.
Ja, und ich möchte dich mal fragen, der ja ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater hat. Hast du das Gefühl, dass es trotz des wirklich guten Verhältnisses Themen gibt oder Bereiche, über die du mit deinem Vater nicht sprechen möchtest? Ich meine jetzt nicht aus Scham, sondern wo du dich nicht wohlfühlst, das mit deinem Vater zu besprechen.
Gute Frage. Also genau, es gäbe so Schamthemen, das würde ich nicht besprechen. jetzt nur alles in Richtung Sex, hätte ich das Gefühl, kann ich gar nicht genau sagen, wieso, aber das wäre irgendwie für mich nichts, was ich mit Eltern bespreche. Ja. Zumindest jetzt nicht. In der Pubertät oder eher so davor mag das mal anders gewesen sein, wenn man einfach fragt, aber jetzt heute, nee, das wäre, glaube ich, etwas. Wobei mich das manchmal auch ärgert, weil ich denke, eigentlich wäre es interessant, mal zu fragen, hey, jenseits der 60, wie läuft das so ab?
Ja.
Weil ich denke, man kann ja auch viel von seinem Vater da lernen. Oder zum Beispiel, was mich auch brennend interessiert und da habe ich, glaube ich, noch nie so richtig mit meinem Vater darüber gesprochen, ist halt so diese Idee, dass du dann irgendwann in der festen Beziehung bist. Du hast die Bindung deines Lebens eingegangen, wenn alles dann ganz gut
ja,
läuft.
Ja.
Ist dann so der, wie soll ich das formulieren, der Blick nach links und rechts, ist der weg? Ist er irgendwann wirklich weg?
Ja.
Das wären so Fragen, die habe ich ihm noch nicht gestellt. Ja.
Das Energiezentrum wandert ja dann. Also wenn du jetzt in einer festen Partnerschaft bist oder hast vielleicht sogar auch Kinder, eine eigene Familie, wird ja der Energiemittelpunkt, kann man sich ja vorstellen, eher zu deiner Familie rüber wandern.
Mhm.
Und ich glaube ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für die heutige Folge, dass man sich auch klar macht, das gilt natürlich auch für Töchter, Beziehung Tochter zum Vater, nicht nur Sohn zum Vater, dass das auch in der Entwicklung ist. Und im günstigsten Falle entwickelt sich es weiter und ist eine Evolution. Aber es gibt ja nicht den Moment, wo dieses Verhältnis in Stein gemeißelt ist und so bleibt es für alle Zeit, sondern es wandelt sich ja und wächst im günstigsten Falle.
Also ich glaube, dass sich zum Beispiel das Verhältnis von meinem Vater und mir verändert, seitdem der in Rente ist, pensioniert ist,
ja,
weil er einfach viel mehr Zeit hat. Und ich erinnere mich gerade, wo du danach fragst, über was haben wir vielleicht noch nicht gesprochen, an ein Telefonat, das wir vor ein paar Monaten geführt haben, wirklich langes Telefonat. Wegen Corona eben kann man sich ja nicht so gut treffen. Und da habe ich mal nachgefragt, wie war es eigentlich mit deinem Vater? Wie war die Beziehung zu dem? Was hat dir das mitgegeben? Und dann sind wir über ganz viele Themen gekommen, die wir eigentlich vorher noch nie so besprochen hatten, wo ich plötzlich dachte, ach, hochinteressant. Na, auch so für ihn, so in seiner Arbeitswelt, wie war für ihn die Beziehung mit Autoritäten dort?
Ja.
Dann plötzlich auch so, dass er mir mal erzählt hat, wie das Verhältnis zu seiner Mutter war und wie es irgendwie so ein Riesenmissverständnis gab. Ne? Er hatte irgendwie so ein Bild gemalt und dann gab es, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, dann gab es ja da quasi irgendwie eine 2 Minus für oder sowas und sie hat gesagt, ach, da hättest du aber auch eine 2 Plus für kriegen können. Und
ja,
er dachte,
ja,
sie meinte, er hätte mehr tun müssen und er meint, und ne, und eigentlich ging es aber ihr darum, dass sie sagte, das hast du ja so toll gemalt. Und solche, ja, Themen, wo du plötzlich merkst, ach krass, das rumort oder beschäftigt mein Vater bis heute und dass du plötzlich merkst, Moment mal, da gibt es auch Punkte, die mich in ähnlicher Weise begleiten und beschäftigen. Und dass, ja, dann diese Muster irgendwie doch so krass übertragen werden auf uns, dass es aus meiner Sicht total interessant ist, mit dem eigenen Vater so ein Gespräch zu führen, da mal nachzuschauen, weil zumindest bei mir der Eindruck entstand, okay, heftig, du kriegst gerade neue Einsichten über dich, auf die wärst du gar nicht gekommen.
Ja, ja. Ja, lass uns darüber sprechen. Und ich möchte zur Einstimmung einen Brief vorlesen, eine Mail, die uns die liebe Anna geschrieben hat. Wenn du damit einverstanden bist.
Ja, ich würde noch kurz, das ist ja hier mal so ein bisschen mein Job, teasern. Wir haben ja gerade eben schon Fragen angesprochen, die uns heute so ein bisschen begleiten sollen in Bezug auf die Beziehung zu unserem Vater. Aber ja, ich möchte noch sagen, dass wir wie letzte Woche angekündigt auch die Reise angehen nach Zentralafrika.
Ja.
Zu den Aka, die angeblich die besten Väter der Welt sind. Wir werden klären, warum Männer Nippel haben. Wir werden über Hormone sprechen. Und wir werden am Ende nochmal wirklich ganz, ganz praktisch konkret klären, wie kann ich eine gute Beziehung zu meinem Vater aufbauen. Und da habe ich was dabei, eben aus einer psychologischen Praxis, wovon ich hoffe, dass das euch allen da draußen und dir auch so gehen wird wie mir. Nämlich, dass das einen völlig neuen Blick auf dieses, was macht eigentlich mein Vater in der heutigen Gegenwart noch mit mir? Dass man darauf einen völlig neuen Blick geworfen bekommt.
Ja. Sehr gut. Und ich habe so eine kleine Zehe auch in der Wissenschaft gehabt. Da wirst du mir nachher verzeihen müssen, wenn ich rudimentärer unterwegs bin als du. Ich habe ein Buch gelesen von einer Anthropologin, Dr. Anna Machin, die lehrt in Oxford. Das Buch heißt jo. Papa werden. Kennst du die?
Nee, ich kenne sie, genau. Das Buch kenne ich nicht, aber ich kenne sie, ja.
Und da gibt es eine sehr, sehr lustige Geschichte. Sie hat da einen Stamm der Ache in Paraguay aufgetan, aber dazu später mehr. Ich würde gern zur Einstimmung einen längeren Brief vorlesen.
Ja, hau raus. Ich bin schon gespannt, bitte.
Von der lieben Anna. Und wir sollten uns die Zeit mal nehmen, weil letzte Woche haben wir Micky Beisenherz interviewt und auch mal über sein Verhältnis zu seinem Vater gesprochen und sein Verhältnis zu seiner Tochter. Und hier geht es eben um Tochter-Vater-Verhältnis.
Mhm. Aus Sicht der Tochter, ne?
Aus Sicht der Tochter und sie hat uns letzte Woche schon gehört, deswegen hat sie uns eben auch geschrieben. Lieber Leon, lieber Atze, ich bin eine von denen, die eure Sendung empfohlen bekommen hat und direkt kleben geblieben ist. Ja, ich melde mich mal zu Wort. So, ich umreiße jetzt meinen Lebensweg, in dem sich die Prägung der Vaterrolle veränderte. Meine Eltern haben immer sehr hart und viel gearbeitet. Als Tochter kam recht schnell durch, dass sich mein älterer Bruder, der als männliches Kind einen besseren Platz in der Familie bekam, besser gestellt hatte. Während ich mich um meine kleinere Schwester und ihn sowie haushaltsbetreffende Aufgaben kümmern musste. Meine Mutter ist eine in vieler Hinsicht begabte und belesene Frau. Diese sehr gütige fühlte sich dann aus irgendeinem mir nicht nachvollziehbaren Grund zu meinem Vater, der, wie sich schnell herausstellte, einen brutalen, konservativen Tyrannen hingezogen. Sie bekamen drei Kinder, beziehungsweise meine Mutter bekam uns, und die Betreuung übernahmen Tagesmutter, ganztägig, Kindergarten und später dann die Schule und der Schülerhort. Zum Glück war das so, da ich zu Hause immer Adrenalin im Blut und mein lautes Herzklopfen in den Ohren hatte. Ich versuchte vor meinem Vater jeden Anlass des Ausrastens zu vertuschen, wie zum Beispiel die Kulisse, in der wir lebten. Zu Hause oder wohnen passte einfach nicht, einigermaßen ordentlich und die Geschwister in Zaum zu halten. Ich wurde Spezialistin im Geräusche und Energien deuten, die mein Vater aussandt, da es für mich damals überlebenswichtig war.
Krass.
Vor allem nachts lauschte ich den Geräuschen, die durch den auf meine Mutter einprügelnden Vater bis ins Kinderzimmer drangen. Oft dachte ich, er könne seine Drohung wahr machen und sie umbringen. Unter seinen großen, unbarmherzigen Händen erstarrt, schätzte ich die Situation auch als nicht endend oder wenn dann nur mit dem Tod ein. Ich fühlte mich wie Aschenputtel, denn ich bekam eindeutig mitgeteilt, dass ich froh sein sollte, hier schlafen zu können und Essen zu bekommen. Die Ausdrücke, die psychische und physische Gewalt erspare ich euch, denn ich habe schon oft mitbekommen, wie es GesprächspartnerInnen geschockt hat und es dafür im Kopf einfach keinen Ordner gab, in dem man es ablegen konnte. Viele traumatisierte Jahre später lief ich von zu Hause weg. Mit 14 war mir klar, bevor noch Schlimmeres passiert, gehe ich lieber. Ich kam bei Freundinnen und Bekannten unter und musste allerdings auch lernen, draußen und bei jedem Wetter die Nacht rumzukriegen und natürlich irgendwie Geld zusammenzukriegen.
Wollte ich gerade mal ganz kurz was zu sagen.
Ja.
Diese Idee, dass du mit 14 von zu Hause weg musst, ne? Ich finde, das ist ja hier keine Wahl oder irgendwie so was weiß ich was für eine pubertäre Idee, sondern sie hat ja eigentlich keine Wahl und das finde ich deswegen so krass, weil wenn man manchmal durch die Stadt geht und da sitzen eben offensichtlich junge Menschen obdachlos, und man sich dann manchmal so fragt, warum, ne, warum suchst du denn nicht was und wie kann das sein? Ich finde, wenn man so eine Geschichte hört, kriegt man da einen ganz anderen Blick drauf. Heftig.
Ja, an dieser Stelle mal den kleinen Rat, weil wir ja beide auch bei Roter Keil aktiv sind. So junge Menschen, die einem auffallen, immer mal ansprechen. Auf eine nette Art, weil das kann kein Zufall sein, dass man da irgendwo rumhängt. Mhm. Ja. In die Schule ging ich immer. Disziplin und Leistung hatte ich, wenn auch auf die harte Tour, daheim genug beigebracht bekommen. Mit 16 kam ich dann ins Heim. Dort gab es zwar straffe Regeln, aber auch jeden Tag zuverlässig etwas zu essen und ein Bett in relativ sicherer Atmosphäre. Erzieher suchten das Gespräch und ich nahm alles an, denn ich wollte endlich etwas vom Leben haben. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer ich bin, welche Ansprüche die Gesellschaft an mich hat und wie ich das erreichen konnte. Mein großes Glück war, dass ich von da an immer wieder Menschen begegnete, die eine Beziehung, ob fester Freund oder gute Freundin, mit mir aufbauten. Sie erklärten mir vieles, wiesen mich auf meine Vorzüge hin und halfen mir dadurch, Selbstwert zu entwickeln. Das war neu. Auch hatte ich mir Hilfe der Psychotherapie geholt. Die Traumata waren ja nicht plötzlich weg, einige nur weniger schlimm oder gut verdrängt. Ja, siehst du, das ist nämlich genau der Punkt, den wir hier immer wieder hervorheben, dass wenn man sich in solchen Ecken befindet, eben die Psychotherapie notwendig ist, unbedingt.
Ich finde hier zwei Punkte gerade ganz wichtig an der Geschichte. Einerseits habe ich aus der kurzen Beschreibung sofort das Gefühl, was für eine Resilienz und wie unglaublich ist das eigentlich, dass ein Kind, das so eine Gewalterfahrung macht, das so ein unzuverlässiges Zuhause erleben muss, dass dieses Kind dann aber sagt mit 14 schon und mit 16 dann ja nochmal stärker, ich komme aber irgendwie zurecht, ich fange an mich durchzuboxen, ne, und ich gebe hier nicht auf. Das finde ich erstmal so heftig, ne, weil das ist für mich persönlich so unvorstellbar auf den ersten Blick, denn sicher aufgewachsen, behütet aufgewachsen, sehr geliebt aufgewachsen. Und dann merkst du, da gibt es Leute, die müssen unter so viel krasseren, so ganz anderen Bedingungen aufwachsen. Und irgendwie kommt sie klar. Und dann zu sagen, das ist aber trotzdem ja nicht weg, diese Wunden sind ja da, und das dann in der Therapie anzugehen, das finde ich ist dann etwas, wo man so großen Respekt vor haben muss, dass Leute sich dem dann stellen und das angehen. Also
ja, und darüber berichtet sie jetzt noch detaillierter, und ist auch sehr interessant. Ab da galt es dann, sehr gut zu beobachten und das gut umzusetzen, was heute treffend Fake it till you make it heißt. So hangelte ich mich oft sehr ungestüm und beschwerlich durch die 20er. Mit 30 begann meine intensivere Arbeit an mir selbst. Es stellte sich eine große Gelassenheit ein. Ich traute mich in die dunklen Ecken in meinem Kopf, die bei mir Panik, große Angst oder unerträgliche Scham auslösten. Wenn ich meinen Vater zu der Zeit noch irgendwo von Weitem sah, konnte sich mein Körper nicht zwischen Flucht oder Todstellen entscheiden. Ich lernte zu meditieren und entdeckte bald einen gefestigten Teil in mir. Auch konnte ich mehr und mehr meiner Intuition vertrauen. Der Teil meines Lebens, den man durchaus als schlecht gelaufen bewerten kann, beeinflusste mich sehr viel weniger. Ich begann das Leben von außen zu sehen und sogar interessant zu finden. Einen ganz entscheidenden Durchbruch erreichte ich durch eine Familienaufstellung. Die mir Unbekannten in dieser Aufstellung bekamen dann die Rolle meines Vaters und die meiner Mutter. Diese zeigten mir eindeutig den Einfluss meines Vaters auf meine Mutter auf. Wie viel Angst auf beiden Seiten war und das nicht besser können auf. Diese klare Anordnung ergab so viel Sinn für mich, dass der nächste Schritt, meinem Vater zu vergeben, möglich war. Man kann davon halten, was man will. Ihr sollt nur wissen, dass dies eine Maßnahme von vielen war, die mich zu einem glücklichen und besonders dankbaren Menschen gemacht hat. Pass auf, jetzt kommt's. Jetzt kommt's.
Okay, bis hierhin finde ich schon richtig heftig. Also darf ich nochmal kurz was sagen? Diese Idee, die sie eben beschrieben hatte, ne? Wenn sie ihren Vater aus der Entfernung sieht, dann sagt sie, gibt's für sie ja nur Einfrieren, Freeze oder Flight, Flucht. Und diese Fight, die Kampfreaktion, die ja auch noch eine der drei Angstreaktionen ist, die ist völlig undenkbar. Wo vielleicht auch nochmal klar wird, was für ein übermächtiger Tyrann diese Person in ihrem Leben erstmal war. Und jetzt scheint sie aber einen Twist anzukündigen.
Genau, ne? Genau. Durch diese Familienaufstellung und noch andere Therapiekonzepte kam sie an folgenden Punkt. Als ich das nächste Mal meinen Vater sah, war es so, als ob wir die Rollen getauscht hätten. Er kam mir sehr klein und unsicher vor. Ich ging der Begegnung nicht aus dem Weg. Er sprach mit einem Kloß im Hals, während ich die Fassung behielt. Der Inhalt und das schnelle Ende des Gesprächs suchte ich aus. Ich habe ihm verziehen, was nicht heißt, dass ich mit dieser unglücklichen Phase meines Lebens, die sie mit ihm hatte, in die zweite Runde gehen werde. Mhm. Also sie lässt sich nicht nochmal darauf ein, dass es mit ihrem Vater nochmal so läuft.
Okay, verstanden, ja. Ne?
Jetzt bin ich in den 40ern und vor ein paar Jahren durch einen Unfall berentet worden. Ich höre oft, oh je, du Arme, und merke, dass die meisten Menschen davon ausgehen, dass es extrem schlimm ist. Vor allem, weil ich davor viel Sport gemacht habe, mich ein Stück weit in meinem Beruf voll identifiziert und in meiner Freizeit immer mit vielen Freunden unternommen habe. Allerdings ist es für mich tatsächlich so, dass ich durch das Erlebte und den aufwendigen Aufbau meines Wunschprofils als Mensch mit Persönlichkeit, Wissen und Beziehungen und so weiter so einige hilfreiche Fähigkeiten und Denkansätze etabliert und gefestigt habe.
Hammer.
Ich war insgesamt gesehen schon dermaßen schlechter dran in meinem Leben, dass ich das Leben trotz der starken chronischen Schmerzen und vielen anderen einschränkenden Faktoren gut finde. Ich verkürze jetzt so ein bisschen, was mich emotional erfüllt, ist mein toller Ehemann. Kein Tag vergeht, an dem wir uns nicht aus tiefer Überzeugung und unkitschig, ich liebe dich, ich bin so dankbar dafür, dass wir uns haben, sagen. Da ist es natürlich
dieses. Den gibt's und zu dem gibt's auch eine gute Beziehung dann offenbar.
Ganz genau, genau. Die Männerauswahl hat sich im Laufe der Jahre auch komplett verändert. Ich kann übrigens bestätigen, dass die Beziehung, so wie wir das gesagt haben, zwischen Vater und Tochter durchaus großen Einfluss auf die zukünftigen Liebesbeziehungen und das Verhältnis zu sonstigen Männern ausübt. Die Kandidaten wurden im Laufe der Zeit immer jünger, liebevoller und rundherum passender. So, mir fehlt es an nichts, schreibt sie hinten dran. Liebe Grüße, eure Anna.
Ja, heftig. Ja, Anna, also wie gesagt, gerade von meiner Warte aus schon mal den größten Respekt und vielleicht für uns alle aus der Geschichte mitgenommen. Da gibt es diesen Vater, der einen unglaublich destruktives, unglaublich zerstörerisches Verhalten an den Tag gelegt hat, in diesem Kind ja erstmal ganz, ganz viel Schaden angerichtet hat. Und aber genau dieses Kind lässt diesen Schaden im Prinzip jetzt nicht die Überhand in seinem Leben übernehmen, sondern läuft mit 14 weg, ja. Ist irgendwie erst auf der Straße, schafft es dann ins Heim und kann das annehmen und scheint jetzt heute eine unglaublich glückliche Person zu sein. Mir macht diese Geschichte auch extrem viel Hoffnung.
Ja, ja. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ein Buch empfehlen von Andreas Altmann. Andreas Altmann ist heutzutage Reisejournalist, Buchautor. Und das Werk, mit dem sein großer Durchbruch gelang, er hat übrigens auch 20 Jahre Therapie hinter sich, ist jetzt so Ende 60, würde ich sagen, sehr gut gelaunter Mensch mittlerweile. Aber sein großer Bestseller hieß Das Scheißleben meines Vaters, Das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend. Kann ich hier nochmal empfehlen, von Andreas Altmann. Da beschreibt er auch, wie er unter so einem Patriarchen, Tyrannen gelitten hat, bis es an den Punkt kam, wo sich das Verhältnis umkehrte.
Es ist heftig, wie man scheinbar durch dieses selbst das Ruder wieder in die Hand nehmen und das Thema angehen, dann auch eine ganz andere Position in dieser Zweierbeziehung kriegt.
Richtig. Und du sprachst ja eingangs davon, dass wir uns ja alle von Zeit zu Zeit fragen sollten, wie ist unser Verhältnis zu unserem Vater, ganz egal ob Tochter oder Sohn, gibt's da was zu verbessern, selbst wenn es gut ist, zu verändern vielleicht, es muss ja nicht gleich verbessern bedeuten, sondern können wir unsere Kommunikation nochmal irgendwo auf eine andere Ebene bringen, kann man sich immer fragen, selbst wenn man das Gefühl hat, dass das Verhältnis richtig gut ist.
Yes. Ja, schön. Jetzt will ich dich mitnehmen.
Ja.
Du hast uns mit in die Geschichte von Anna genommen. Sehr, sehr tief sind wir eingetaucht. Jetzt reisen wir, müssen wir quasi hinfliegen, in die Zentralafrikanische Republik zu den Aka. Das ist ein ganz ursprünglich lebendes Urvolk, die dort noch vor allem Jagen und Sammeln betreiben, aber natürlich auch schon in Dorfcommunities, in kleinen Gesellschaften zusammenleben, logisch. So, und dieser Stamm, beziehungsweise die Männer dieses Stamms gelten als die weltbesten Väter. Gerade in so Online-Communities und Zeitungsartikeln findet man das immer wieder.
Jetzt sind wir aber alle gespannt.
Und zwar, weil diese männlichen Stammesmitglieder nach den Kindern gucken, während die Mütter auf der Jagd sind. Ne? Und die streicheln das Kind, die machen das sauber, die windeln das oder wie auch immer man das jetzt
nennt. Nur, dass ich mich nicht verhört habe. Die Mütter sind auf der Jagd.
Hast du richtig gehört? Mhm. Und die Väter spielen mit den Kindern und machen so diese ganzen Dinge, wo wir jetzt sagen würden, das hätte man jetzt vielleicht in unserer Gesellschaft eher der klassischen Frauenrolle zugeschrieben. Ja, also die halten die Kinder im Arm, die halten die deutlich mehr im Arm, als man das jetzt bei uns kennt im Durchschnitt. Und eben, wie du gerade richtig festgestellt hast, sind eben da, während die Mütter auf die Jagd gehen. So, und jetzt gibt es wohl einen Forscher, Hewlett heißt er, der ist dort gewesen, hat die beobachtet und das, was er geschrieben hat, Dr. Barry Hewlett, das scheint für mich auch so nach den Standards, wie so Wissenschaft veröffentlicht wird, alles okay gewesen. Ich betone das deswegen so, weil der die krasse Beobachtung gemacht hat, dass die AK-Väter den Kindern die Brust geben.
Ach.
Ne? Also, ja.
Und kommt da auch ein Getränk raus?
Da kommt kein Getränk raus. Und es ist ganz interessant, was der Hewlett dann von den Müttern, die er dort in diesem Stamm gefragt hat, warum machen die Väter das? Und dann haben die Mütter erstmal einsortiert, Moment mal, jetzt mal vorsichtig, ne, weil die sind wahrscheinlich langsam auch genervt von dem medialen Interesse an den vermeintlich besten Vätern der Welt. Es ist schon wohl erst so, dass die Väter eher das Kind im Arm wiegen würden, um das Kind zu beruhigen, zum Beispiel, indem sie mit ihm rumtanzen oder ihm Wasser geben. Aber den Nippel hinhalten wird eben doch gemacht. Und die Mütter sagen aber auch natürlich, die Kinder präferieren den mütterlichen oder den großmütterlichen Nippel, weil die größer sind.
Ja.
So, und das fand ich jetzt immer ganz interessant, weil es geht doch immer alles in diese Richtung wieder. Unsere Argumentationen auch, die in unserer Gesellschaft laufen, ja, das können die Väter nicht, weil ne, die haben eben nicht so die enge Bindung vom Kind. Das ist ja schon alleine von der Natur her. Und ich finde, das ist doch jetzt mal ein ganz interessantes Zeichen. Es soll Beobachtungen geben in ganz, ganz seltenen Fällen. Alexander von Humboldt erwähnt das in seinem Bericht, in seinen Reiseberichten von 1859, die nach dem Tod der Frau das Kind spontan mit Milch versorgten. So.
Ja, ja.
Ist jetzt vielleicht erstmal nur ein Mythos, ne? Aber grundsätzlich besäßen Männer die Anlagen zur Milchbildung, wenn eben auch verkümmert.
Ja.
Und ich finde, wenn man dann nochmal einen Schritt weiter geht, und wir haben ja jetzt von den AK schon gehört, dass es da eben durchaus völlig anderen Angang zum Aufteilen des Umgangs mit den Kindern geht, ja, dann kann man bei den Hormonen auch noch eine ganze Reihe von interessanten Punkten finden. Die eben von dir schon angesprochene Anna Machin, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Anthropologin aus Oxford,
ja,
die das Buch geschrieben hat, was du eben schon erzählt hattest, genau, die ist eben hingegangen und hat gesagt, es wäre ja schon immer so gewesen, dass die Annahme besteht, dass die männlichen Körper, also der gesamte männliche Organismus, mit der Schwangerschaft und mit der Geburt eben nicht diese krassen biologischen und psychologischen Veränderungen durchgeht, durchlebt, wie das der Körper oder der Organismus der Frau macht. Ja?
Ja.
Und
ja,
sie sagt jetzt, das ist Quatsch, das stimmt nicht.
Ja,
diese,
genau,
Idee,
genau,
dass der Mann auf die Schwangerschaft, auf die Vaterschaft schlechter biologisch vorbereitet wäre als die Mutter, weil ihm eben etwas fehlt, das wäre falsch.
Und ja, weil sie ja eben auch herausgefunden hat, dass eben in der Schwangerschaft sich der Hormonhaushalt des Mannes auch verändert, nicht nur der Mutter.
Genau, und sie sagt, die Essenz ist eigentlich, dass Vatersein biologisch genauso ein Phänomen ist wie Muttersein. Das mag sich dann im Einzelnen jeweils unterscheiden, aber dass sich erstmal richtig was tut, fand ich schon mal eine wichtige und für viele, glaube ich, für mich zumindest in Teilen auch neue Information. Ne? Also die Testosteronwerte verändern sich. Oxytocin, über das wir hier schon oft gesprochen haben, das galt vielen lange Jahre lang als reine Frauensache. Ne? Ja. Also ausgelöst durch eben das Stillen beispielsweise oder eben durch die Geburt. Es ist aber so, dass wir sehen, dass in einer Literaturübersicht von über 17 Studien, was jetzt in diesem kleinen Feld schon mal gar nicht so schlecht ist, gezeigt werden konnte, dass auch beim Vater die Oxytocin-Level hochgehen und zwar in Abhängigkeit davon, wie viel der mit dem Kind in Kontakt ist.
Genau, die Interaktion mit dem Kind macht es dann, wo die Mutter eben durch die Nabelschnur verbunden, aber dann später auch durch Stillen vielleicht eine höhere Oxytocin-Ausschüttung hat, kann der Vater das durch Interaktion, also mit dem Kind spielen, das Kind halten, vielleicht auch auf die nackte Brust legen. Eben nicht nur das Kind dran gewöhnen, sondern sich selber eben auch an das Kind gewöhnen und da dieses Bindungshormon ausschütten, oder?
Genau. Und aus Tierexperimenten, jetzt legen wir noch eine Schippe drauf, da gibt es die hochinteressante Einsicht, dass sich sogar die Hirne verändern. Wie es da bei Menschen aussieht, erzähle ich gleich. Ich fand eine Studie super krass mit Mäusen, wo die zeigen konnten, dass wenn der Vater mit im Nest sitzt und auch den Zugang zu diesen Kindern bekommt, dann bestimmte Teile im Hirn besonders ausgebildet werden, die mit dem Geruch zu tun haben. Und normalerweise, wenn du jetzt Mäuse zusammen in einen Käfig setzt, dann erkennen die sich eben natürlich auch am Geruch. Wenn du die dann für ein paar Wochen trennst und wieder zusammensetzt, erkennen die sich nicht wieder. Ja. Und so war das auch bei Vätern, die man am Anfang, so kurz nach der Geburt, quasi von ihrem Nachwuchs weggenommen hat und nicht mehr an diesen Nachwuchs rangelassen hat. Die haben den dann später nicht wiedererkannt und hatten auch nicht diese stärker ausgebildeten Geruchszellen im Hirn. Anders war das eben bei Vätern, die an den Nachwuchs wirklich ran durften. Und interessant ist, dass das jetzt nicht gelöst werden konnte, indem man den Vätern einfach erlaubt hat, die Kinder zu riechen. Das haben die dann ausprobiert, indem die in diesen Käfig quasi ein Netz gespannt haben, sodass die Väter nicht mehr zu den Babys konnten, aber sie noch hätten riechen können. Nein, das reichte nicht.
Ja,
die Väter mussten
ja
wirklich mit ins Nest und Kontakt zu diesen Kindern aufbauen.
Ja, und das ist doch der Beweis, dass es eben nicht nur um die Biologie geht, sondern eben auch um das Umfeld, um die Soziologie.
Ja, ganz genau. Und jetzt eben zum Menschen, ne, da haben wir jetzt leider noch wenig Insights, aber was sich abzeichnet, zum Beispiel in einer Studie, die 2014 durchgeführt wurde an der University of Denver, da konnte man an 16 gerade neuen Vätern im Hirnscanner zeigen, indem man mehrere Zeitintervalle gemessen hat, also erstmal in den ersten beziehungsweise 4 Wochen, nachdem das Baby geboren wurde und dann nochmal 12 beziehungsweise 16 Wochen später. Und dort eben wurde gezeigt, dass die Veränderungen im Hirn der Väter sehr ähnlich zu denen waren wie bei Müttern. Also die Regionen zum Beispiel, die mit Bindung, mit Empathie, mit der Fähigkeit, die Reaktion von anderen richtig zu interpretieren, zu tun haben, die sind dann eben dort stärker ausgeprägt als in den ersten Wochen. Also die sind nach einem gewissen Zeitraum bei den neuen Vätern stärker ausgeprägt als am Anfang, kurz nach der Geburt. Und das finde ich erstmal so zusammengefasst hochinteressant, weil ich finde, die Acker zeigen uns einerseits, Moment mal, das könnte man auch anders angehen und in anderen Kulturen, die vielleicht nicht durch bestimmte Dinge geprägt sind, scheint das völlig okay zu sein, dass man sich da irgendwie die Arbeit anders aufteilt und da wird jetzt keiner schräg gucken, wenn da plötzlich der Vater mal den Nippel hinhält und da erwartet auch keiner, dass Milch rauskommt. Es geht einfach für mich um einen völlig anderen Umgang und ein völlig anders Aufteilen, als das eben bei uns in vielen Gesellschaften der Fall ist.
Das hat für mich unter anderem auch die Frage beantwortet, die ja letzte Woche aufkam, Was ist denn in schwulen Beziehungen, wo das Kind zwei Väter hat? Und resultierend daraus, aus diesen Beobachtungen, kann man ja sagen, dass eben auch jeder Mann in der Lage wäre, diese Rolle zu übernehmen. Außer, dass er das Kind natürlich dann nicht mit Muttermilch versorgen kann. Mhm.
Absolut, also ich bin auch der festen Überzeugung, das haben wir letztes Mal hier hoffentlich schon betont und ich will es aber nochmal unterstreichen, die liebende Beziehung zum Kind, das ist das, was zählt, ne? Und diese festen Vorstellungen, die wir haben, die gilt es eigentlich immer wieder anzugreifen. Ich fand noch einen weiteren Punkt an der AKA-Geschichte, aber ziemlich krass, würde mich deine Meinung interessieren. Wie heftig ist bitte unsere Perzeption davon? Also wie krass ist es, dass da in Anführungsstrichen irgendein Urvolk, ne, von dem wir sonst noch nie gehört haben, irgendwo auf der Welt mal ein bisschen anders mit den Kindern umgeht und plötzlich sind das die weltbesten Väter. Und das finde ich deswegen auch schon so heftig, weil eigentlich haben die eine sehr, sehr gleiche Aufteilung. Ne? Also die Mütter machen ja auch mit und die Mütter gehen noch zusätzlich jagen, wie wir gehört haben, aber da käme jetzt niemand auf die Idee zu sagen, das sind übrigens die weltbesten Mütter. Sondern es ist wieder so, okay, stimmt. Der Vater liefert knapp über Minimum und dann heißt es direkt, Mensch, wir haben sie gefunden, die weltbesten Väter.
Und alle Welt kommt zu Besuch.
Und alle Welt kommt zu Besuch und nervt. Die fragen sich wahrscheinlich, was wollt ihr jetzt? Und jetzt interessieren euch die Nippel, die wir hier in Abständen mal hinhalten. Das ist ja auch nur ein Spaß.
Ja, aber interessant, welche Schlussfolgerungen daraus resultieren. Weiterer Werbepartner heute ist die Coro Drogerie und das ist mit einem ganz besonderen Vergnügen, weil es so sinnvoll ist. Erklär du mal schnell die Coro Drogerie.
Also ist im Grunde genommen ein Online-Shop, ne? corodrogerie.de.
Ja.
Und ich finde es deswegen überragend, weil die haben sich als Ziel gesetzt, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel und für das Top-Food Segment zu werden. Also ein Online-Portal, wo Lebensmittel eben entgegen der Verschwendung und entgegen dem Verpackungswahn mal ganz anders angegangen werden.
Ganz
das
genau.
Das Ziel von Coro ist, dass die Handelswege überspringen und Lebensmittel im Grunde ohne Umwege direkt von den Bäuerinnen und Bauern zu uns Verbraucherinnen und Verbrauchern transportieren.
Ja, das heißt weniger Verpackungsmüll, eben auch durch Großpackung und das heißt eben auch faire Preise bei hoher Qualität.
Yes, und ich finde sehr, sehr schön, überhaupt mal davon abgesehen, dass die Seite total geil aussieht, ist, dass die eine klare Transparenz und sehr offene Kommunikation haben. Man weiß also genau, woher das Produkt stammt und wie sich der Preis für das jeweilige Produkt zusammensetzt. Und ich bin jetzt mal einfach letztens auf corodrogerie.de gegangen und habe mir dann zum Beispiel Bio-Chia-Samen besorgt. Die hacke ich mir morgens ins Müsli und da kriegst du dann einfach ein 1-Kilo-Pack. Und da ist auch eigentlich nichts dran. Klar, das muss irgendwie verschweißt sein, ist logisch. Aber wenn ich mir sonst so angucke, was ich im Supermarkt dann für Mini-Packungen bekommen habe, ist das hier gefühlt derselbe Verpackungsmüll, aber eben 5-mal so viel. Und die haben jetzt 8,50 Euro gekostet. Die gab es auch in weiß. Das fand ich zum Beispiel überragend.
Ja.
Also, Leute, corodrogerie.de. Wenn ihr Lust habt, an der Veränderung des Umgangs mit Lebensmitteln irgendwie was mitzuwirken, was beizutragen, finde ich, sollte man da bestellen.
Ja, und wir haben für euch was rausgeschlagen. Auf den Einkauf bei der Corodrogerie. Beim Bezahlen einfach den Rabattcode FÜHLEN eingeben und schon werden 5% abgezogen.
Wichtig beim Code, großes F und echtes Ü. Ihr wisst, mit den Umlauten haben wir beim FÜHLEN hier immer so ein Problem im Netz, aber das ist dort geklärt und ich glaube, wir werden von der Corodrogerie noch viel hören, weil die aus meiner Sicht wirklich einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln machen. Also Dankeschön, Corodrogerie, dass ihr dabei seid und wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, corodrogerie.de und dann mit dem Code FÜHLEN direkt mal 5% einsacken.
Die von dir auch eben hochgelobte Anthropologin, Maschin, wie spricht man sie aus?
Ich weiß nicht. Wir werden einen Fact-Check machen, weiß ich auch nicht leider.
Dr. Anna Maschin.
Maschin, klingt gut.
Ja. Machine Head, yes. Das muss ich unbedingt noch vorlesen, weil auch in dem Buch Papa werden. Die Rolle des Vaters hängt von seinem Umfeld ab und ist nicht an biologische Vaterschaft gebunden. So, und sie hat einen Stamm gefunden. In Paraguay leben die Ache, eine indigene Gruppe, die mit ihren Nachbarn in Dauerclinch liegen. Ja. Da sich die beiden Gruppen oft bekriegen, ist die Sterberate bei den Ache sehr hoch. Kann man sich vorstellen. Um ihren Fortbestand zu sichern, haben sie daher eine ganz besondere Form der Vaterschaft entwickelt. Die Männer und Frauen der Ache leben promiskutiv. Und sie stellen sich die Befruchtung nicht als einmaliges Ereignis vor, sondern als einen Prozess. Zwar betrachten sie denjenigen Mann als Hauptvater, der zuletzt mit der Mutter Sex hatte, bevor die Regel ausblieb. Doch sind auch alle anderen Väter, die in dem Jahr vor der Geburt mit der Mutter geschlafen haben, die Väter des Kindes. Die Arche haben dafür verschiedene Kategorien. Neben dem Jahre, der es reingeschoben hat, also das Kind reingeschoben.
Schöne
Bezeichnung. Das entspricht dem biologischen Vater. Gibt es zum Beispiel.
Ich finde, dieses Wort sollten wir ersetzen. Biologischer Vater streichen wir aus unserem Wortschatz und sagen ab sofort nur noch der Miare, der es reingeschoben hat. Ja.
Okay, gut. Aus Comedy-Sicht würden mir jetzt so viele Sachen einfallen, die klemme ich mir aber jetzt. So.
Danke.
Also, neben dem Miare, der es reingeschoben hat, das entspricht dem. B-Vater, gibt es zum Beispiel noch den Peruare, der es gemixt hat, oder den Bicuare, der seinen Stoff hinzugefügt hat. Als Väter haben all diese Männer die Aufgabe, das Kind zu schützen. Stirbt der Hauptvater, was angesichts des kriegerischen Lebens der Achäe nicht unwahrscheinlich ist, kann das Kind noch auf eine Reihe weiterer Beschützer zählen.
Ist ja Hammer. Ja, oder? Und ich denke mal, wir sitzen jetzt hier so ein bisschen und denken, wow, das ist ja hier mal eine Reise ins Kuriositätenkabinett dieser Welt. Aber es ist eigentlich völlig Quatsch. Ich finde, das ist diese westliche arrogante Haltung. Ich habe oft das Gefühl, wir züchten uns hier eine Monokultur der Kulturen heran. Weil alles ist so amerikanisiert, alles ist so kapitalistisch, alles ist so westlich, digital, technisch, weiß ich nicht wie.
Katalogisiert.
Genau. Und dann halt mal zu sagen, ey, Moment mal, jetzt machen wir mal die Augen auf und guck mal, wie es vielleicht in anderen Kulturen abläuft und vielleicht auch welchen, die wirklich ganz anders leben. Und leider gibt's ja immer weniger.
Ja, das ist natürlich eine andere Entwicklungsstufe, wenn man noch in so kriegerischen Umfeldern leben muss. Und ihr ging es ja auch darum, deswegen hat sie sich ja überhaupt mit den Achäen beschäftigt, dass sie sagt, in unseren Zeiten, wo das Kriegerische weggenommen ist, was entwickelt sich dann? Und du sprachst ja in der ersten Folge zum Thema Väter eben auch von einer Evolution der Väter. Mhm. Und daran kann man ja sehen, wenn die Umstände sich verändern, eben nicht die biologischen Umstände, aber die sozialen Umstände sich ändern, können wir Väter uns auch entwickeln.
Müssen.
Ja.
Können und müssen, das glaube ich auch. Aber nochmal, ne? Also das sind doch die Geschichten, die man aus meiner Sicht braucht, die man irgendwie im Kopf haben muss. Und wenn man auch sie sich nicht alle merkt, so von der Grundidee her, immer wenn irgendwer kommt und so behauptet, ja, es liegt ja in der Natur der Sache und natürlich brauchen Kind Mutter und Vater, weil das, ne? Und dann kommen irgendwelche Theorien und Thesen und kruden Argumente. Ich will das einfach, dass wir uns davon lösen und vielleicht dann wirklich mal überlegen, Moment, was wird zum Teil ganz anders, woanders gehandhabt und wir sind alle Menschen und die scheinen damit auch klarzukommen und scheinen ihre Gründe dafür zu haben. So dieses Festgefahren, das ist ja das, was mich ganz oft dann stört. Und wo ich auch übrigens denke, Monokulturen betrachte ich, wenn man das auf so einer großen Ebene sieht, eigentlich wie im Wald. Wenn wir alle gleich machen oder immer gleicher werden, wenn wir die gleichen Fernsehformate gucken, über die gleichen Memes aus dem Netz lachen, die gleichen Trigger bei uns auf Instagram auslösen, dass wir auf den Shopping-Button drücken oder ähnliches, dann wirst du irgendwann da so stehen wie so ein Wald. Wenn dann Kyrill kommt, dann kippen halt alle Fichten um oder wer auch immer, weil da nur Fichten stehen. Und das, glaube ich, ist etwas, weshalb mich zum Beispiel diese anderen Kulturen unglaublich interessieren.
Ja, es lebe der Mischwald. Dadurch, dass sie ja die AK auch untersucht hat und die ja schon eine Entwicklungsstufe weiter sind, die eben nicht in kriegerische Handlungen verwickelt werden, die eben mehr Zeit dafür haben, entwickelt sich eben auch eine andere Form der Vaterschaft.
So, jetzt pass auf, jetzt habe ich ein Quiz für dich, um mal zu prüfen, ob du denn hier unseren eigenen Standards genügst. Ist gemein, weil du kennst die Lösung anders als ich noch nicht, können aber auch alle anderen mitmachen.
Ich freue mich immer, wenn ich von dir getestet werde, egal was dabei rauskommt.
Jetzt ist wieder soweit. Ja. Ich lese dir eine kleine Geschichte vor von Adam. Adam ist 30 Jahre alt, er und seine Partnerin haben vor 4 Wochen ein Baby bekommen. Mhm. Und seitdem hat er sich wirklich niedergeschlagen gefühlt. Ne? Er hat die Dinge nicht mehr so genossen, wie er es normalerweise tun würde. Und ihm macht eigentlich nichts mehr Freude. Selbst wenn da mal was Gutes passiert, dann scheint das Adam überhaupt nicht mehr glücklich zu machen. Er muss sich also zwingen, den Tag zu überstehen und selbst die kleinsten Dinge scheinen ihm extrem schwer zu fallen. Es fällt ihm außerdem schwer, sich auf irgendwas zu konzentrieren und er hat eigentlich überhaupt keine Energie mehr. So, und obwohl Adam nachts müde ist, kann er nicht wirklich schlafen und wacht zu früh am Morgen auf und er fühlt sich relativ wertlos und möchte eigentlich aufgeben. Seine Familie hat bemerkt, dass er seit der Geburt seines Babys, ihres Babys, er hat ja auch eine Frau, nicht mehr er selbst war. Er hat keine Lust zu reden und nimmt nicht an Dingen teil, wie er es früher getan hat. Was ist mit Adam? Was würdest du sagen?
Ja, er hat seinen Stand als der Liebste in dieser Beziehung erstmal verloren.
Und was würdest du sagen, hat er?
Ein ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ein Aufmerksamkeitsdefizit, heißt das so?
Gibt es, ja.
Eine Depression natürlich.
Okay, gut, du bist,
auch sehr visiert. Sag mal, worauf du hinaus willst.
Ich wollte auf die sogenannte väterliche postnatale Depression hinaus.
Ah, okay.
Also gut. Postnatale oder postpartale Depression, das kennen alle, ne, von Müttern.
Ja.
Ich persönlich wusste nicht, dass Väter das auch kriegen können. Und das, was ich gerade vorgelesen habe, stammt aus einer Studie, die 2020, also ganz aktuell veröffentlicht wurde, wo es genau um diese Fragestellung ging. Wie nehmen Menschen die väterliche postnatale Depression wahr, die übrigens gar nicht so selten ist? Es gibt Studien, die schätzen die Betroffenheit unter Vätern auf 8-11%. Was ich erstmal heftig fand, also von der Mutter, wie gesagt, völlig klar, haben wir alle schon gehört, Wochenbetts, Depression und Co., aber dass Väter auch in so einer Zahl betroffen sind, fand ich heftig. Und ich habe dir das deswegen erzählt, weil man eben die Leute gefragt hat in einer Studie, man hat denen genau das vorgelesen, was ich gerade vorgelesen habe. Nur bei dem einen Teil der Gruppe war es halt quasi Adam und bei dem anderen Teil der Gruppe war es irgendwie Marie. Mal war es eine Frau, über die genau das hier beschrieben wurde, und mal war es ein Mann. Und jetzt haben von diesen Teilnehmern 97% gesagt, dass mit der Frau was nicht stimmt und nur 76%, dass mit dem Mann was nicht stimmt, was ich schon mal krass finde, weil wer würde denn bei dieser Geschichte sagen, nö, das ist alles fein. Ja. Und pass auf, von denen, die jetzt dachten, dass was nicht stimmt, haben 90% bei der Frau richtig gesagt, dass das eine postnatale Depression ist, aber nur 46% beim Mann.
Ich höre tatsächlich auch zum ersten Mal davon.
Ja.
Das scheint ja irgendwas mit dem Kopf dann zu machen. Ich ging bisher immer davon aus, dass der Vater sich dann so etwas zurückgesetzt fühlte. Und weil das Baby ja jetzt alle Liebe der Familie kriegt und Vater erstmal nur drittes Rad am Wagen ist. Aber da scheint ja mehr hinter zu stecken.
Ich finde halt eben diese Wahrnehmung davon ziemlich krass, weil die konnten auch zeigen, dass die Einstellung gegenüber der Frau dann deutlich positiver war als gegenüber dem Mann. Also man hatte ein besseres Bild von der Frau, weil das eben natürlich wieder unserem Stereotyp entspricht, ne? Und weil wir das okay finden. Und beim Mann wären wir dann plötzlich skeptisch.
Stell dir das mal vor, ganz praktisch im Bekanntenkreis würde das passieren. Da würdest du doch eher sagen, wenn du das nicht weißt, ey, so ein Arschloch interessiert sich jetzt für nichts mehr. Ist ja sofort der Buhmann.
Ja, man ist vielleicht direkt derjenige, der jetzt um Aufmerksamkeit buhlt. Hattest du ja gerade auch gesagt. Stimmt, da gar nicht drüber nachgedacht. Jo, total.
Genau, und bei der Mutter sagt man die Arme, weil man schon darüber informierter ist. Ja.
Ja. Ja, heftig. Und nochmal die Zahlen für Mütter, ne? 6-13% ist da die Schätzung. Also, das finde ich erstmal ziemlich heftig, dass du im Grunde genommen hier ein Phänomen hast, was deutlich oft auch bei Männern vorkommt und wo wir so wenig drüber wissen. Und wenn wir es dann wahrnehmen, dann wissen wir nicht, wie wir es zuschreiben sollen. Ganz viele denken schon, nö, der Mann, das ist doch, da ist alles fein. Ja. Und dann nehmen wir die Frau nochmal so viel positiver wahr als den Vater. Finde ich eben deswegen vielleicht so ein kleines Zwischenfazit an der Stelle, weil wir haben doch jetzt erkannt, die Aker machen es mal ganz anders als wir und leben nach der Natur des Menschen. Dann hast du uns noch von einem Stamm erzählt, wo auch irgendwie der Umgang ganz anders ist. Dann haben wir jetzt die hormonellen, die gehirnlichen Veränderungen und sehen auch dort, läuft eigentlich sehr, sehr viel sehr ähnlich ab zwischen Männern und Frauen. Und für mich ist eigentlich doch die ganz wichtige Einsicht, wenn es jetzt darum geht, für das Kind da zu sein und ein gutes Elternteil zu sein, dann sind Väter und Mütter eben viel, viel ähnlicher als viele glauben.
Ja.
Und so dieses von der Natur aus, ne, die Mutter muss das machen und der Vater muss das machen und beide müssen solches liefern und dann ist es ganz toll, wenn da auch eine sehr männliche Vaterfigur ist. Pff, ich würde da mal große Fragezeichen hintermachen wollen einfach.
Ja, und dass es in Bewegung ist und eben eine Evolution beinhaltet, sehen wir ja daran, dass mein Vater wahnsinnig gerne den Kinderwagen geschoben hat, in dem ich drin lag. Er später aber davon berichtete, das war ja dann so Mitte der 60er Jahre, dass er davon berichtete, dass er doch von einigen Männern auch spöttisch angesehen wurde, weil er den Kinderwagen geschoben hat. Mhm. Und heute kannst du dir das Baby als Vater auf die Brust binden und damit einkaufen gehen und niemand wird sich mehr wundern, Gott sei Dank.
Würde man eher als toll bezeichnen.
Ja.
Was ja auch schon wieder witzig ist, ne? Das ist ein bisschen dieses beste Felder in der Welt.
Ja. Nicht, dass wir da wieder Tipps kriegen, wenn ich sage.
Doch, auch, Leute, schickt gerne Tipps. Wir nehmen die dann nicht ernst. Das ist ja okay.
Es geht ja um die Väter. Aber heutzutage nimmt man das Baby, das Neugeborene ja auch mit ins Bett und es bleibt auch da. Und bleibt zwischen den Eltern und bleibt nah an Mama und Papa. Früher wurde zum Stillen rausgeholt oder Mutter ging dann ins Kinderzimmer, dann wurde das Baby wieder weggelegt. Und wenn es geschrien hat, dann hat man es schreien lassen. Und heute wird es die ersten Wochen, Monate ganz nah bei den Eltern gelassen. Auch da eben eine Entwicklung.
Ja, dass sich das verändert und dass sich da was tut, finde ich gut. Und ich denke gerade wieder an die Geschichte von Anna, die krasse Geschichte, die du uns am Anfang vorgelesen hast.
Ja.
Offenbar, so schlimm und schrecklich manche Erfahrungen dort sein können, kann man sich aber vielleicht auch davon lösen und dann sein losgelöstes eigenes Leben bestreiten. Nicht ohne Hypotheken, nicht ohne Päckchen, die man zu tragen hat oder vielleicht auch manchmal deutlich größere Pakete und seelische Narben, die ich nicht klein machen möchte, aber eben trotzdem lebend und sehr glücklich leben, wie sie es ja beschrieben hat.
Ja.
Bist du bereit, mein Lieber, fürs Finale? Ich würde jetzt gerne noch einmal klären, warum lohnt es sich denn beim Thema Väter überhaupt genauer hinzusehen? Warum haben wir dem hier eine Doppelfolge gewidmet? Für mich war schon unfassbar viel Interessantes drin, auch von dem, was du erzählt hast, mit dem, der es reingeschoben hat, gerade eben war nochmal krass. Ich möchte noch von einer Studie erzählen, die gemacht wurde, wo man sich wirklich an über 10.000 Menschen in einer Meta-Analyse, ne, das kennen wir mittlerweile, den Zusammenführen von Studien, von 36 Studien in diesem Fall, angeguckt hat, was passiert, wenn ein Kind abgelehnt wird, Ablehnung erfährt, zurückgewiesen wird von Eltern.
Sehr, sehr, sehr guter, sehr gutes Thema. Ja, ich mache mich bereit.
Und hier werden uns gleich die Väter nochmal besonders begegnen, aber erstmal grundsätzlich. Wenn ein Kind das erfährt, wenn ein Kind diese Ablehnung vor allem über eine längere Zeit in seiner frühen Kindheit erlebt, dann lässt sich zeigen, dass es einen Zusammenhang zur Persönlichkeit gibt oder Zusammenhänge, um es mal lieber so zu formulieren. Wichtig hierbei, Achtung, das sind Korrelationen. Das heißt, wir können nicht die Kausalität, die Ursache-Wirkung bewerten, aber wir können eben Zusammenhänge zeigen. Und zwar berichten diese Kinder dann dass sie sich ängstlicher fühlen, unsicherer sind, eher aggressiver gegenüber anderen, ne, und auch eher feindseliger. So, das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr, sehr viel auf einmal, aber vom Grundsatz her sind das Mittelwerte aus riesigen Datensätzen und da sind dann zum Teil auch schon kleine Unterschiede etwas, was uns Forschenden ins Auge fällt. Okay, also grundsätzlich haben wir hier unterschiedliche Persönlichkeiten und das hängt eben damit zusammen, ob man als Kind zurückgewiesen wurde oder nicht. So, und jetzt ist es interessant, wenn es zu den Vätern kommt, denn man konnte jetzt zeigen, dass der Einfluss des Zurückweisens vom Vater auf die Persönlichkeit des Kindes in den meisten Fällen deutlich stärker war als als eine Zurückweisung durch die Mutter.
Ach.
Und jetzt gab es ein Team aus 13 Nationen von Psychologinnen und Psychologen, die an diesem internationalen Father Acceptance Rejection Project mitgearbeitet haben.
Ja.
Und die haben zumindest eine mögliche Erklärung entwickelt für diesen Unterschied. Ja. Und zwar sagen sie, dass Kinder und junge Erwachsene besonders darauf achten, wer in einer Beziehung, wer in einer Familienkonstellation besonders viel Macht und Prestige genießt.
Ja,
und
so.
Wenn du jetzt das Gefühl hast, mein Vater hat hier hohes Prestige und das ist hier der Herr im Haus, dann möge es wohl so sein, dass dieser Mensch mehr Einfluss auf das Leben dieses Kindes hat, so die Interpretation der Forschenden, als die Mutter.
Ja, allein des Überlebenswillen orientiert man sich an dem, der den Ton angibt. Ja, wenn man sich jetzt das Rudel Gorillas vorstellt, der Silberrücken muss einen ja auch zumindest ein bisschen mögen.
Stimmt. Zumindest nicht schlecht, ja. Und ich fand ganz interessant auch wieder, was könnte das für die Praxis heißen? Also mal ganz unabhängig davon, dass ich das kritisch finde, ne, wenn eben nach wie vor scheinbar in unseren Gesellschaften ja der Mann so eine mächtigere Rolle an vielen Stellen hat, das Patriarchat, da haben wir hier hoffentlich schon oft genug drauf geschlagen.
Ja.
Dann sagt eben einer der führenden Forscher aus diesen Studien, dass die väterliche Liebe ganz kritisch, ganz entscheidend ist für die Persönlichkeitsentwicklung einer Person und dass er es sehr, sehr wichtig findet, dass wir vielleicht dann auch mal Abstand nehmen von diesem Mother-Blaming, den Müttern immer irgendwas vorzuwerfen, wenn irgendwas mit dem Kind nicht stimmt, ne? Weil du eben zeigen kannst, auch wenn der Vater abwesend ist oder gerade wenn der Vater das Kind zurückweist, dann hat er einen riesen Anteil daran, dass vielleicht das Kind Probleme entwickelt oder nicht so gut klarkommt und wenn dann auf dem Elternabend aber nur die Mutter sitzt und sich das alles anhören muss und die Vorwürfe bekommt, ist das eigentlich ziemlich unfair.
Genau, man muss immer die Beidseitigkeit berücksichtigen. Richtig. Ach, aber sehr interessant. Wahnsinn, was ein neuer Ansatz.
Ja.
Was ein neuer Ansatz. Du denkst ja immer, wenn der Vater das Kind ablehnt, das könnte dem Kind ja egal sein, solange die Mutter sich noch aufopfert. Aber klar, der wird teilweise als der Überlebensgarant in der Familie wahrgenommen.
Ja, und jetzt möchte ich dir aus der psychologischen Praxis erzählen. Ich habe den hier schon mal zitiert, Nick Wignall, ein Therapeut aus den USA. Ja. Und der wirft nochmal eine ganz neue Frage auf. Wir haben ja hier in der ersten Folge über diese Daddy-Issues gesprochen, die Probleme in der Beziehung zu unserem Vater, die uns dann irgendwie heute noch beeinflussen und prägen. Und ja, der sagt, was wäre, wenn Daddy-Issues in Wirklichkeit Daddy-Habits, also väterliche Verhaltensweisen wären? Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber es bringt uns nochmal schön zum Anfang zurück von der heutigen Folge und Annas Geschichte, was du uns vorgelesen hast. Denn er berichtet von Jennifer aus seiner Therapiepraxis, die eigentlich in einem offenbar ähnlichen Setup, wenn man das überhaupt vergleichen kann, aufwuchs. Und zwar auch mit einem Vater, der grauenhaft war, Alkoholiker, übergriffig, aggressiv. Sie musste sich dann nachts im Schrank verstecken und auch genau das, was Anna beschrieben hat, so dieses genaue Hinhören lernen, um zu versuchen, wie sie mit diesem Tyrann irgendwie klarkommt. Ja. So, und jetzt sagt sie dann später, dass im Prinzip diese Gewohnheiten, die sie da als Kind für Überleben brauchte, noch heute als erwachsene Frau umtreiben. Also dieses Ausweichen und das Verstecken, ne? Und sie erkennt dann im Prinzip in der therapeutischen Arbeit, dass diese Muster natürlich für sie heute nicht mehr wirklich hilfreich sind. Ja, denn mit ihrem Vater hat sie nichts mehr zu tun. Warum ist sie immer noch ausweichend, versteckend, überängstlich?
Ja.
Und sie versucht dann den Job zu wechseln und eben weiß, dass dann Konfliktgespräch ansteht und so weiter und reagiert jetzt eigentlich genauso, wie sie das als die kleine ängstliche Jennifer damals im Schrank gemacht hat. So, und was dann ich interessant finde oder was ich so wichtig finde an dieser Geschichte ist, und das betont der Nick Wignall dann, finde ich, brillant, der sagt, es geht hier nicht um Jennifers Vergangenheit, nicht um ihren schrecklichen Vater oder den Alkohol oder die Wut, was sie wirklich heute in der Gegenwart zurückhält, was sie bremst, was ihr Angst macht, das sind die Verhaltensweisen, die sie damals gelernt hat und somit in ihr Leben als Erwachsene genommen hat. Ja, also dieses Katastrophisieren, das Abhauende oder das Fluchtplanen, das doppelt absichern und sich irgendwie nicht wirklich trauen. Und jetzt fängt er an, als Therapeut mit ihr daran zu arbeiten und sagt, diese alten Gewohnheiten, die wollen wir jetzt durch neue ersetzen. Und ich fand diese Geschichte deswegen so gut und ich finde, wir haben es bei Anna auch hier ganz praktisch gehört. Du kannst ja deine Vergangenheit nicht ändern.
Ja.
Du kannst nicht zurückreisen und sagen, Vater, pass mal auf, ich zeige dir jetzt schon auf, dass ich hier irgendwie eine Macht habe oder ich bin jetzt stärker. Ja. Ne? Das ist unveränderbar. Aber was du verändern kannst, und das sind doch die guten Neuigkeiten für uns alle, dass du diese eigenen Muster, die du dir da antrainiert hast, in der Gegenwart angehen kannst, verändern kannst. Und ja, das fand ich einfach eine super Idee, zu sagen, ey, es sind gar nicht unbedingt die Daddy-Issues, du bist nicht die Doofe oder der Doofe, der da irgendwie nicht damit klarkommt, dass sein Vater sich wie auch immer verhalten hat, sondern es sind Verhaltensweisen, die dein Vater dir beigebracht hat und die mögen toxisch, falsch und grauenhaft sein, aber an die kannst du heute ran.
Genau, zu dem Punkt kommen wir ja eigentlich immer wieder, dass man Muster eben verändern kann. Dazu muss man sie aber erstmal erkennen. Und das ist eben das Wichtigste. Und das ist auch die vornehmste Aufgabe der Therapie, Muster offen zu legen. Weil es wird sich automatisch, wenn du Muster in dir erkennst, dein Verhalten verändern. Und vielleicht eben Angst und Panik auch, wenn nicht beseitigen, dann doch sehr verkleinern.
Kennst du das denn auch, dass du so bestimmte selbstbeschützende Annahmen über deinen Vater hast?
Ja. Es gab Sachen, die haben sich erst spät aufgeklärt, teilweise sogar nach dem Tod, was auch den Teil seiner Familie anging.
Kannst du was Konkretes von erzählen?
Naja, sein Vater war mit Patriarch, das wäre ungefähr so, als würde man Idi Amin als Kätzchen beschreiben. Sein Vater war Diktator, Tyrann und hat seinen Kindern das Leben zur Hölle gemacht.
Ja.
Mein Vater war der Älteste von 9, 3 Mädchen, 6 Jungs und hat für sich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und weil ihm das, glaube ich, irgendwann im Leben auch sehr klar war. Mhm. Nichtsdestotrotz steckt das natürlich immer noch mit drin. Und gerade in Extremsituationen konnte sowas auch mal zutage treten. Aber mein Vater war so ein Beweis dafür, dass man sich von diesen Mustern eben auch lösen kann und sich von so einer tyrannischen Vergangenheit eben auch zum großen Teil lösen kann. Der hat wirklich ganz bewusst ein ganz anderes Leben geführt als sein Vater. Mhm.
Und trotzdem war aber diese Erfahrung ja in ihm.
Das war in ihm und der konnte sicher auch mal jähzornig sein, wenn dann aber immer nur kurz, und hat sich sofort entschuldigt und hatte das sofort im Griff. Ja, ist ja jetzt auch schon lange tot, bin ihm heute noch dankbar dafür, dass er es geschafft hat, als erster in der Familie den Hebel so rumzureißen. Mhm. Da profitiere ich natürlich ganz immens von.
Also ja. Bist du da eher voll dankbar und alles gut? Du glaubst, du hast jetzt nicht irgendwie was, wo du sagst, da beschönigst du irgendwie, was er.
Ach so, das war ja die Ursprungsfrage.
Ja, genau.
Einige Sachen waren mir nicht klar und die hatte ich mir selber unbewusst teilweise schön zurechtgelegt. Und da bedurfte es erstmal einiger Maßnahmen, um das auch im Nachhinein nochmal wieder aufzudecken und mir Fragen zu beantworten, wo es vorher keine Antworten für gab.
Bist du jetzt bewusst vage oder kannst du uns da auch was zu sagen? Dass man
ich bin jetzt ganz bewusst vage.
Okay.
Ich möchte dann nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das natürlich bei mir auch schon an die Grundfesten ging. Aber es wurden im Nachhinein Fragen beantwortet. Deswegen sage ich aus voller Überzeugung, wenn man es schafft, bestimmte Fragen zu beantworten, Muster eben offen zu legen, ist da die Antwort oft schon drin. Das heißt, man muss sich dann nicht noch auf einen neuen Weg begeben, um dann die Frage, die man erkannt hat, oder das Muster, das man erkannt hat, nochmal wieder zu bearbeiten, sondern oft ist die Lösung da schon drin.
Okay. Ja, verstehe. Ich finde einfach für alle, die deren Vater noch lebt, wir werden vielleicht gleich nochmal was dazu sagen, wenn der Vater gestorben ist, sind mal so ein paar Grundpunkte ganz, ganz wichtig, nämlich, dass man eben genau guckt, was hat man sich da vielleicht für selbstwertschützende Gedankenschlösser aufgebaut, um den Vater zu verteidigen, ne? Weil man natürlich eigentlich möchte, dass die Eltern die Person sind, die man ehrt, die für einen da sind. Man sieht es vielleicht auch in anderen Kinder-Eltern-Beziehungen, wie großartig das sein kann. Und dann lässt man seinen Eltern, finde ich, auch an manchen Stellen vielleicht extrem viel durchgehen, was nicht sein müsste. Ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, dass du diese Idee ablegst, dein Vater kann sich nicht verändern. Ne, klar ist er vielleicht deutlich älter und hat vielleicht auch bestimmte Muster immer schon so gemacht, aber diese Idee, das haben wir immer schon so gemacht und deswegen machen wir es weiter so, dass die Bullshit ist, das haben wir ja hoffentlich alle heute erkannt oder mittlerweile erkannt. Und ich finde, das muss auch im Anspruch an Eltern gelten und an den Vater gelten, selbst wenn er natürlich irgendwie schon besonders alt ist. Also so diese Idee, warum sollte er sich nicht verändern, und vielleicht kann ich ihm auch dabei helfen und habe vielleicht nur noch nicht den richtigen Weg gefunden. Ne? Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, mein Vater sucht gar nicht den Kontakt zu mir, der ruft mich nie an, dann denke ich immer zum Nicht-Anrufen, da gehören doch zwei. Da kann ich ja auch selber anrufen, dann plötzlich Kontrolle, und vielleicht, wenn ich das wiederholt tue, verändert sich sein Verhalten, weil er merkt, Moment mal, diese Telefonate geben mir was, und wenn dann plötzlich nicht angerufen wird, fehlt mir was und jetzt rufe ich wieder an. Also so dieses, da kann sich jemand nicht ändern, das ist ja Quatsch.
Ja, ich habe noch ein besseres Beispiel, und zwar viele haben auch geschrieben, mein Vater kann keine körperliche Nähe zulassen.
Ah ja.
Dann geh doch hin und nimm deinen Vater in den Arm, jedes Mal. Und drück ihn. Und vielleicht, wenn das oft genug geschehen ist, wird er in sich in ihm auch was verändern. Und er drückt zurück und fängt vielleicht irgendwann an, dich als Erster zu umarmen. Wir alle wollen ja, dass sich unser Vaterverhältnis, ganz egal ob Tochter oder Sohn, gut entwickelt. Und es geht ja nicht immer darum, den Frieden zu finden, so wie bei dir oder wie bei mir, kann das Verhältnis ja schon gut sein, aber es kann sich auch weiterentwickeln. Mhm. Und vielleicht sind da offene Fragen, so wie bei meinem Vater und mir, wo ich das verdrängt hatte und vielleicht früher einfach hätte fragen sollen, irgendwann war es natürlich zu spät. Zu jedem Zeitpunkt hätte ich gesagt, wir haben ein gutes Verhältnis, aber einige Fragen waren so rausgewachsen aus unserem Verhältnis oder nie vorhanden, kann auch sein.
Und die wirkten trotzdem für dich dann?
Ja.
Die hatten eine Wirkung, ja.
Ja, es gab Themenfelder, da hatten wir eine gewisse Sprachlosigkeit, deswegen haben wir die anscheinend vermieden, ohne dass uns das so klar war.
Das ist eigentlich schade, ne? Weil da kann ja im Zweifel ganz viel drin liegen.
Und es geht ja darum, dass man das dann irgendwann auch zwei erwachsene Menschen miteinander umgehen. Du bist doch, das hatten wir in der letzten Folge, als kleiner Junge, als kleines Mädchen gewohnt, dass Mama und Papa auf alles eine Antwort haben und die Menschen in deinem Leben sind, die die Welt verstanden haben. Und das können sie ja nicht bleiben im Laufe des Lebens. Ja. Das heißt, du musst auch damit leben, dass Mama und Papa, und in diesem Falle eben besonders Papa, auch ihre Fehler haben, ihre Schwächen und keine perfekten Maschinen sind, sondern einfach fühlende Menschen.
Mit 30 merkst du dann auch so langsam, dass wirklich dieses, deine Eltern haben dir jetzt eigentlich bis hierhin komplett im Leben geholfen, sich plötzlich sehr stark wandeln kann.
Ja.
Und dann bist du derjenige, der irgendwie das, den WLAN-Router einrichten muss, der den Eltern erklärt, Vater erklärt, wie man was da im Internet richtig macht und nicht da irgendwie 1000 Jahre für braucht oder. Das war für mich persönlich immer wieder eine krasse Erfahrung, wenn man plötzlich merkt, ah krass, ich kann denen auch helfen. Und das finde ich ist auch eine extrem gute Erfahrung. Und ich finde, man sollte sich auch darauf einstellen, dass die logischerweise kommen muss. Und gleichzeitig daran dann in dem Moment aber nicht verkennen, was für krasse Vorsprünge der Vater, die Mutter trotzdem noch zu einem haben und wie viel mir mein Vater immer noch mitgeben kann. Also sobald es bei mir irgendwie kritisch wird, rufe ich meine Eltern an, rufe ich meinen Vater an und frage nach.
Ja, aber wichtig ist doch, dass an dem Punkt, wo du erkennst, Papa weiß auch nicht alles,
ja,
dass es dann nicht so kippt und man denkt, Mensch, ich bin hier im Betrug aufgesessen, sondern dass man einfach erkennt, dass Papas einfach wirklich menschliche Wesen sind, keine wandelnden Computer. Wobei man, wenn man nach Hause kommt und die EDV seiner Eltern auf den neuesten Stand bringt, man eh erkennt, dass sie mit Computern nicht viel am Hut hatten.
Ich finde das ganz gut, wenn wir hier zum Schluss nochmal wirklich zu uns selbst kommen in der Beziehung zum Vater. Wir haben ja viel darüber gesprochen, was Väter tun, was Väter falsch machen, was Väter vielleicht tun sollten, was für einen Druck auf deren Schultern lastet, aber aus unserer Position heraus, als Kinder dieser Väter.
Ja.
Da können wir ja auch eine ganze Reihe von Punkten beitragen. Und ein wichtiger, finde ich, ist auch schon mal, dass ich sage, diese Idee, mein Vater kann ja nichts, nochmal diese Idee, so und so hätte ich gerne, dass die Beziehung zu meinem Vater ist und irgendwie tut der nichts dafür und ich alles, die ist vielleicht oft auch daher kommend, dass wir uns gar nicht wirklich gefragt haben, was erwarte ich denn wirklich von dieser Beziehung oder wie sollte die aussehen? Und wenn ich das dann mal konkret machen muss und mich vielleicht mal frage, was sind meine Anspruchshaltungen und worauf käme es mir denn an, dann hätte ich ja meinem Vater viel besser die Chance gegeben, darauf überhaupt mal zu reagieren, wenn ich das vielleicht noch in irgendeiner Weise mit ihm teile und habe für mich auch klarer, worauf es mir ankommt. Und ich finde, dann kann man auch zusammen viel mehr dahin arbeiten.
Ja, Leon, dein Beispiel eben. Ich rufe immer an, der ruft nie an. Vielleicht hat er den Eindruck, dass er dich stört und will Rücksicht auf dich nehmen. Ne? Das kann man doch alles mit in die Waagschale werfen und alles bedenken. Und warum nicht offen sagen? Du Papa, macht mir nichts aus, wenn ich immer anrufe. Hauptsache, wir sprechen miteinander. Ich bin interessiert an dir und ich weiß, dass du auch an mir interessiert bist und du störst mich einfach nicht. Das kann man doch auch benennen.
Ja.
Kommunikationsprobleme, nicht nur zwischen Kindern und Vätern, entstehen ja immer dadurch, dass nicht geprüft wird, kam das jetzt beim Empfänger auch richtig an.
Komplett. Jo.
Ja.
Und da kann, also ganz ehrlich, dieses Telefonat, ich werde das nicht mehr vergessen, ne, weil ich wirklich dachte, ach, das waren 1,5 Stunden und ich bin dabei noch unterwegs gewesen. Also es war wirklich etwas, was so fast nebenbei lief und sich auch einfach so ergeben hatte. Da war jetzt kein Masterplan hinter und irgendwie auch nichts, kein tieferer Gedanke, sondern ich wollte das mal mit ihm klären. Ich wollte ihn dazu verstehen, ne, weil ich eben, es ging initial darum, dass er in seiner Schulleiterzeit dann irgendwann mal wirklich eine Phase hatte, wo es einfach zu viel war. Ich vermeide jetzt das Wort Burnout und ich glaube, es war auch nicht das Fazit am Ende, sondern eher einfach wirklich, dass du merkst, er hat es übernommen. Ne? Und
auf jeden Fall eine Überlastung.
Eine massive Überlastung. Und ich wollte verstehen, wie er damit umgegangen ist. Und dann kamen wir ganz schnell in tiefere Gefilde, die ich noch nie mit ihm vorgestoßen war, wo ich dann plötzlich dachte, Moment mal, das ist dein Vater. Wieso weißt du sowas aus seiner Vergangenheit nicht, was ihm da sofort in den Sinn kommt, wo er selber in deinem Alter war oder auch noch jünger und was ihn scheinbar total geprägt hat. Und dieser Austausch war dann etwas, wo ich sage, da, wie gesagt, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen und da konnte ich extrem viel daraus mitnehmen.
Ja.
So komisch es erstmal war, das zu initiieren, weil
sehr, sehr gutes
rufst
Beispiel
deinen Vater
dafür
an und sagst, hey, ich will mit dir nochmal darüber reden, wie du vor Jahren da in deinem Job irgendwie völlig ausgebrannt warst. Da ist ja erstmal, hä, wie, was denn und wieso? Und dann merkst du plötzlich, wie wenig haben wir eigentlich damals darüber geredet und wieso? Und wo trage ich jetzt hier vielleicht auch eine Mitverantwortung ab einem gewissen Alter, dass dieses Verhältnis zwischen mir als Kind und meinem Vater, das Vater-Kind-Verhältnis, ein gutes ist?
Ja. Und der Schluss dann eben nicht, ist, glaube ich, der falscheste, den man da haben kann.
Stimmt.
Ja, ist schon verrückt, ne? Wie man über Väter immer weiterreden könnte. Aber ja, und deshalb hier in der finalen Runde unsere Achterliste.
Es geht nochmal darum, wie wir die Beziehung zu unserem Vater, nachdem wir uns vielleicht mit den Grundlagen auseinandergesetzt haben, verbessern können und worum es gehen kann, was man ganz praktisch tun kann. Number one, genau. Du bitte.
Ja, und das schließt genau an das an, was du eben sagtest oder wo wir gerade drüber gesprochen haben. Sei ehrlich über die Beziehung zu deinem Vater und eventuelle Wunden. Lass die Selbstbeschuldigung los und vergib deinem Vater und vergib dir für alles, was du über die Beziehung zu ihm erzählt hast. Also ich würde da drüber schreiben, vergeben.
Mhm. Finde ich auch.
Und ehrlich sein.
Erinnern wir uns an Eva Seppeschi, ne?
Ja.
Das lässt uns, glaube ich, beide auch nicht mehr los. Diese Macht, die da in dem Vergeben lag, wo du ganz klar gesagt hast, es ist nicht verziehen oder es ist weg. Und das war auch bei Annas Geschichte, ich erinnere mich gerade. Da ging es ja, da war doch genau das auch das Finale. Sie vergibt und damit will sie das nicht jetzt in ihre zweite Lebensrunde mitnehmen, aber holt sich eine unglaubliche Stärke zurück.
Genau. Wahnsinn. Punkt zwei von dir.
Die Beziehung zum Vater anzugehen, zu untersuchen, zu erforschen zu wollen. Also ich habe da immer so gerne dieses Bild vom Humboldt vor Augen, der irgendwie loszieht und versucht, die Welt zu begreifen. Dafür musst du bereit sein zu forschen, manchmal vielleicht durch den Schlamm gehen und dir auch eine Wunde zuzuziehen. Diese Idee zu sagen, ich gehe das überhaupt an und ich versuche zu verstehen, wie die Beziehung zu meinem Vater aussieht, zu erforschen, was da im Hintergrund vielleicht auch wirkt, das finde ich ist etwas, wo man vielleicht jetzt nach diesen zwei Folgen hier denkt, das liegt irgendwie auf der Hand, aber für mich wäre das erstmal vorher gar nicht so klar gewesen. Also ich glaube, dass der Vater uns helfen kann, an ein gutes, an ein besseres Selbst von uns selbst heranzukommen. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich, das zu ergründen, anzugehen.
Ja, es kann oder wird auch Egoismus sein, weil du ja selber dadurch besser wirst. Ja, dritter Punkt.
Ja.
Finde ich auch interessant. Schau dir mal an, ob dein Verhältnis zu deinem Vater vielleicht für dich selber romantisiert ist. Ob du versuchst, eine romantische Beziehung rauszumachen. Au. Weil das ist ja genau das, was ich eben sagte, dass man den Vater heroisiert, vielleicht sogar auf den Sockel stellt. Und das ist auch, das kann ja nicht gut sein, weil es nicht realistisch ist. Und realistisch ist das, was wir jeden Tag im echten Leben eben erleben, dass wir alle Menschen sind mit unseren Fehlbarkeiten.
Ja, das ist wichtig. Nummer vier. Ich finde, dass man sich darauf einstellen muss, dass es auch Widerstand geben kann. Gerade wenn die Beziehung vielleicht irgendwie eingerostet ist oder man das Gefühl hat, da waren viele Spannungen, die in den letzten Jahren unser Verhältnis geprägt haben, dann brauche ich nicht ankommen und jetzt plötzlich sagen, hör mal, du hast doch immer Angst vor körperlicher Nähe, ich umarme dich jetzt mal und küsse dich auf die Glatze. Ich finde, da muss man sagen, stellen wir uns darauf ein, dass wenn wir eine zwischenmenschliche Beziehung verändern wollen, dass das ja ein unglaublich starkes Konstrukt ist. Also nichts ist so heftig in der Psyche eigentlich wie unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn ich da jetzt ran möchte, muss ich mich darauf einstellen, dass das im Zweifel gar nicht so einfach wird, dass es Widerstand geben könnte. Und eigentlich für mich die Lösung fast immer bei diesen Punkten ist dann geduldig sein. Sich und dem anderen Zeit geben.
Ja, und eben auch ein bisschen damit rechnen, dass es Arbeit ist.
Number five.
Erforsche dich selbst, welche Absichten du hast und welche Wünsche. Dass du, also wenn du sagst, da ist noch Luft nach oben, was sind denn deine Wünsche da eigentlich? Worauf willst du hinaus? Und da kann man sich ja auch mit entweder Therapeuten, aber auch mit Freunden und Bekannten austauschen, wie die das so sehen. Und wenn man sich da reflektiert, kann man das, glaube ich, auch realistischer einstufen.
Geht so ein bisschen zu dem Punkt zurück, dass ich gerade eben ja gesagt hatte, erstmal klar machen, was erwarte ich eigentlich von dieser Beziehung, oder?
Ja, genau.
Ja. Nummer sechs finde ich auch ganz wichtig, dass es gesunde Grenzen geben darf. Ja, also es ist ja jetzt nicht nötig, dass man jedes Mal dann wieder irgendwelche riesigen Wunden aufreißt und vielleicht so wie Anna das auch gemacht hat, sagt, bestimmte Teile sind dann Vergangenheit und ob und wie überhaupt in der Zukunft was geht, ist eben etwas anderes. Also wir plädieren ja hier dafür, dass man die Vergangenheit angehen darf und dass man Fragen stellen darf, aber ich finde, es darf unbedingt auch Bereiche geben, wo ich sage, die hängen im Schrank und die sind zwar da und das war vielleicht nicht toll, aber die muss ich nicht angehen.
Kann man mitleben, oder?
Jetzt. Ja. Finde ich völlig legitim und ganz wichtig. Also es gibt sicherlich Probleme, die sind so groß, da glaube ich, rate ich immer zum Austausch mit psychologischen Profis. Aber es gibt sicherlich auch ganz viele Bereiche, wo du sagen kannst, komm, da hat der Vater mich mal mit einer Latte, mit einem Nagel rausgehauen, wie Mickey bei seinem Herz. Oder ich wurde mal unter die Dusche gestellt. Das ist jetzt für mich kein Riesenthema, fertig.
Okay, ja.
Sieben.
Ja, und da wird es jetzt wieder praktisch. Man kann ja Änderungen auch einfordern. Man kann sagen, ich erwarte von dir, dass sich da und da unser Verhältnis ändert. Oder ich erwarte von dir, dass du, nehmen wir mal ganz praktisch, ich erwarte von dir, dass du dich an meinem Geburtstag meldest.
Ja.
So, das ist, glaube ich, selbst wenn es schwer über die Lippen kommt, eine Erwartung, die man durchaus mal äußern kann, oder?
Du weißt, wie das bei uns im Haus Windscheid wäre, das sehr unrealistisch, ne? Habe ich das erzählt?
Nee, hast du nicht erzählt.
Pass auf. Zwei Jahre in Folge, ich muss so um die 18, 19 gewesen sein, passiert Folgendes. Einmal, eine Woche vor meinem Geburtstag, sitze ich mit meinen Eltern zusammen am Tisch und wir unterhalten uns schön und essen irgendwie zu Abend. Und ganz plötzlich haut mein Vater mit der Hand auf den Tisch und sagt, sag mal Leon, hast du nicht heute auch Geburtstag? Wo du so merkst, selbst wenn ich jetzt Geburtstag gehabt hätte, er wäre null vorbereitet gewesen, also von wegen Geschenke besorgen und so, ist klar, wer das gemacht hat. Und wirklich das Jahr drauf ruft er mich an meinem Geburtstag an und sagt, ich dachte, ach guck an, jetzt meldet er sich, ne, Hashtag realistische Erwartung. Ja. Vater geht dran und sagt, hör mal Leon, da ist ein Brief gekommen vom Finanzamt, ich brauche ganz dringend nochmal von dir die Studienbescheinigung fürs Kindergeld. Leg auf, ruft original 5 Minuten später wieder an, ich höre Mutter im Hintergrund, ach und alles Gute zum Geburtstag. Also das ist auch mit den Freundinnen von Hannes und mir, die es da in der Vergangenheit gab und den Namen, da wurde immer, kam man da durcheinander, selbst mit den engsten Freunden von uns ist so, dass Vater da so bedingt genau Bescheid weiß, wie die heißen, wer die sind. Ja, aber erklär mal bitte weiter, die realistischen Anforderungen, das ist glaube ich immer eine Frage des Benchmarks.
Ja, also. Das scheint, sagen wir mal, der zerstreute Professor, ne?
Ja,
okay. Das Bild vom zerstreuten Professor. Aber ja. Das auch finde ich gut. Sag mal, hast du nicht heute auch Geburtstag?
Also wirklich mehr Offenbarung, wie man sich auf diesen potenziellen Geburtstag vorbereitet hätte, kann man ja nicht liefern.
Gut.
Okay, realistische Erwartungen stellen finde ich gut. So, und Tipp Nummer 8, der letzte, für mich ja immer gerne die Atombombe hier in unseren Listen. Fasst für mich eigentlich auch sehr, sehr gut zusammen, was wir hier vielleicht in den letzten beiden Folgen rausgearbeitet haben. Und zwar, gib diesen Traum von einer perfekten Verbindung zu einem perfekten Vater auf. Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass in zwischenmenschlichen Beziehungen Spannungen bestehen können, dass die immer wieder aufkommen. Ne? Und jeder, der in irgendeiner Art von Liebesbeziehung ist, kennt das doch auch.
Ja.
Also so diese Idee, dass es da einen Traumprinzen gibt, den gibt es halt so lange, bis du aufwachst. Es gibt Traummenschen eben nur im Traum. Das sagt ja schon der Name. Und ich finde, das muss auch für Väter gelten.
Und in PS, ich liebe dich. aber Realismus ist zwar nicht so schön, als wenn man immer alles durch die rosarote Brille sieht.
Ja.
Und das gilt eben nicht nur für Vater, Mutter, sondern wie du gerade schon sagst, auch für den Freund, Freundin. Selbst für den besten Freund, für BFF gilt, auch der hat seine Schwächen. Und ja, gute Beziehungen, ganz egal, zu Vater, Mutter und zu anderen, leben immer davon, dass man die Schwächen auch lieben lernt.
Ja, das finde ich auch. Und eben dann zu sagen, Moment mal, so diese, du hast ja diese ganzen Blocks und dann sagen wir jetzt halt heute, okay, der heutige perfekte Vater, der hat so zu sein. Und vor 30 Jahren hat man gesagt, der perfekte Vater hat so zu sein und vor 150 Jahren war er so.
Ja.
Und dann gucken wir zu den AKs und dann gibt es plötzlich wieder dieses Label, die besten Väter der Welt. Und ich finde das alles eigentlich stumpf, weil diese Idee, dass da jemand der Beste ist, der Perfekte ist, puh, Leute, wir blasen das dann auf und ich sehe schon diese Insta-Profile, habe ich mir angeguckt, mit irgendwelchen tollen Vätern und Daddy-Daughter-Issues. Und,
hey, oh, Daddy.
Übertreibt es nicht. Ich finde, dieser Vater muss auch eine normale Person sein.
Auch umgekehrt, an alle Väter. Genau. Hört auf, eure Kinder zu idealisieren und daraus oder zu hohe Ansprüche zu stellen. Wenn deine Tochter, wenn der Traum war, dass deine Tochter Außenministerin werden sollte, mindestens, und sie jetzt aber in Oberbarm die Bahnhofskneipe betreibt, wenn die glücklich ist, ist doch alles gut. Oder?
Ja, in Oberbarm in die Bahnhofskneipe, geil. Nun, mir fällt gerade auf, dass wir noch einen Einwurf schulden, und zwar, was ist, wenn der Vater tot ist? Und da fand ich eine Idee unglaublich interessant zu sagen, wenn ich mit dem nicht mehr über diese Themen sprechen kann, dann spreche ich mit Menschen, die ihm so nahe standen oder in seiner Vergangenheit eine Rolle gespielt haben, dass ich es vielleicht verstehe. Vielleicht gibt es aus irgendwelchen Gründen die Mutter des Vaters noch oder eben die Partnerin des Vaters oder Freunde aus der Schulzeit. Also, was wir doch auch in diesen beiden Folgen immer wieder gehört haben, ist, dass wenn da so riesige Fragezeichen ungeklärt sind, viele Menschen eine Befriedigung daraus ziehen, die zu klären für sich. Und wenn das am Ende bedeutet, abgehakt, Klappe zu, weitergehen. Sodass du wirklich diese Idee, was macht eigentlich mein Vater in meinem Leben mit mir? Was macht mein Vater durch das, was er in der Kindheit mit mir gemacht hat, im Heute noch mit mir? Und was kann ich aber auch selber dafür tun, dass diese Beziehung gut ist? Ich finde, das wären so für mich die Fragen, die ich jetzt hier draus mitnehme und die ich glaube, sich lohnen anzugehen. Ja,
ab heute bist du mein Papa.
Es hat uns jemand irgendwo geschrieben, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube in der Bewertung, und liebe Leute, ihr dürft uns weiterhin immer gerne schreiben, wir haben so viel guten Input bekommen, haben heute ja wirklich auch mal, konnten heute in Tiefe mal drauf eingehen, es hat uns jemand geschrieben, dass ich mit meinen Vorstellungen wohl wirken würde wie der 60-Jährige und du wie der 30-Jährige.
Scheiße, die muss ich mir gleich raussuchen.
Ja, das ist gut. Hat mich an meine Mutter erinnert, die gesagt hat, du hast nichts Jungenhaftes mehr an dir. Es macht mir mitunter Sorgen und andersrum denke ich mir manchmal, ach, Thema älter werden hatten wir ja auch schon. Vielleicht ist auch gar nicht so schlimm.
Nein, siehst du ja. Siehst an mir.
So, was hatten wir alles? Ne? Glasfrosch, verschiedenste Urvölker, Hormone, Ratten, Nick Wignall und seine psychologische Praxis. Anna war dabei. Wir haben hier eine Fragenliste. Eine
die Achä.
Die Achä.
Der es reingeschoben hat, richtig.
Micky Beisen hat der es reingeschoben hat. Das wird für mich, das werde ich mir irgendwo hintätowieren lassen. Hammerding.
Das war die Nummer eins. Der es gemixt hat, war die zwei. Und der dritte war, der seinen Stoff hinzugefügt hat.
Überragend. Auch ein wunderschöner Gedanke. Das Dorf macht's aus, ne? Das Dorf, die Community, in der wir leben.
So.
Wahnsinn.
Was machen wir nächste Woche?
Patzer-Marathon fertig. Was machen wir nächste Woche? Genau. Ich hätte einen Vorschlag bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, Hörerinnen und Hörer, aber das hat uns erreicht. Vielen Dank dafür. Und zwar Humor.
Aha.
Ist jetzt auf den ersten Blick, gebe ich zu, nicht so ein Gefühl.
Ja, aber es hat ja eine soziologische Funktion.
Ich habe mir erlaubt, mal so ein bisschen reinzulinsen und es gibt so heftige Sachen dazu. Also lachende Ratten ist vielleicht das eine, Roboter, die menschlichen Humor imitieren, das andere. Und dann, wenn man sich anguckt, was Humor, wenn er richtig eingesetzt wird, mit unserer Psyche macht und was wir aus Humor für uns mitnehmen können, gibt sich, glaube ich, schon so viel an Impulsen und Denkanstößen, die wir mit diesem Thema und dann natürlich mit dir als Papst des Humors irgendwie abrocken können, dass ich das gerne nach oben auf unsere Liste nehmen würde, wenn du da einverstanden bist.
Bin ich dabei, ja.
Humor, next week Humor, yes. Erzähl mal deinen Lieblingswitz.
Ein Mann kommt an einen beschrankten Bahnübergang, geht aber trotzdem rüber, wird vom Intercity erfasst, liegt ein Jahr im Krankenhaus, wird entlassen. Sein erster Weg führt ihn ins Spielzeuggeschäft. Er lässt sich eine Märklin-Eisenbahn zeigen. Er holt einen Hammer raus, haut drauf und sagt zum verdutzten Verkäufer, man muss sie töten, solange sie jung sind.
Okay, na gut. Ja, bist du da auch so der Meinung, dass man so als Comedian dann immer dieses, gibt's doch dieses, habe ich jetzt glaube ich schon in zig Stand-Ups so irgendwie mal so gehört bei YouTube, ja, fragt mich nicht als Comedian, sei jetzt mal lustig, ich sag doch nicht als Pornodarsteller auf der Straße, zieh jetzt mal blank oder sowas.
Ja, umgekehrt ergibt es natürlich Sinn, aber das fällt schon wieder im Bereich Humor. Ich werde auf Partys nie aufgefordert, Witze zu erzählen.
Nein?
Nie. Weil ich es schaffe, durch absurde Diskussionssteuerung Heiterkeit zu erzeugen.
Ja. Du warst auch schon so ein fünfjähriges Kind, das wusste, wie man Leute manipuliert, ne? Die es ja angeblich nicht gibt, diese Kinder.
Ja, ganz genau. Und nach wie vor der Klassiker ist, ich glaube, seit 40 Jahren auf Partys, wenn gar nichts geht, immer schon mal einen Schluck Wasser in den Mund, dann umdrehen, so tun, als würde man ins Ohr gießen und vorne ausspucken. Man kann nichts dagegen tun, man muss lachen.
Beschreibung reicht mir schon. Nächste Woche Humor. Mach es gut, mein Lieber. Bis dahin an euch alle da draußen die Bitte. Schreibt uns doch gerne weiter Bewertungen auf euren jeweiligen Podcasts-App. Schreibt uns da rein, welche Gefühle ihr hier von uns behandelt, wissen wollt. Schreibt uns gerne weiter Mails über post@leonwinscheid.de. Achso, dazu noch schnell ein PS. Tausend Dank für die rund 400 Bewerbungen, die für diese erste Masterclass mich erreicht haben. Wir waren quasi nach 10 Minuten voll. Ich hoffe sehr, dass wir das wieder anbieten können. Bis dahin empfehle ich, dass alle Clubhouse beitreten, dass sie auch mal so ein kurzer Selbstwert boost und wir werden versuchen, möglichst bald für ganz viele diese Form anzubieten. Jetzt erstmal gab es nur eine kleine Gruppe. Nicht traurig sein, wenn es nicht geklappt hat. Wir melden uns oder ihr meldet euch wieder, wenn es nochmal geht.
Dann bis nächste Woche.
Marathon. Ja, tschüss.
Hoffentlich gelacht.
Tschüss.
Ciao, tschüss.
Vater Schröder.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.